Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
In diesem Genre ist es halt so, dass die Leute irgendwann schon so ein pragmatisches Verständnis dafür haben, dass Monster zu ihrer Realität gehören und dass man damit irgendwie sich arrangieren muss, weil sonst müsste man auch eine Serie erzählen, wo du ständig Leute hast, die kompletten Nervenzusammenbruch haben, weil sie das erste Mal in ihrem Leben so einen Demogorgon sehen.
Ja, Karen Wheeler war ja auch so, ha, okay, das ist ungünstig, aber dann müssen wir es wohl bekämpfen jetzt.
Sag mal, Lisa und Laura, wie füllt ihr eigentlich das Stranger Things-Loch in eurem Herzen gerade?
Also Laura und ich haben auf jeden Fall so, ich weiß nicht, ein paar Tage nach dem Finale angefangen, Bridgerton zu rewatchen. Was natürlich genau das Gleiche ist. Ist voll ähnlich, die Serie.
Ja, es ist auch das gleiche Genre.
Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten. Ja. Ich habe einfach andere Sachen geguckt. Also halt Bridgerton mit Laura und halt noch so ein paar Filme zwischendurch. Und ich habe sehr viel PlayStation gespielt.
Hast du irgendwelche Filme geguckt, die auch so in dieses 80er-Jahre-Setting-Feeling reinpassen? Oder einfach auch querbeet?
Querbeet, glaube ich. Habe ich irgendwas im 80er-Jahre-Setting geguckt? Ich weiß es gerade gar nicht. Checkt meinen Letterbox, Leute. Da seht ihr, was ich geguckt habe in den letzten Tagen.
Ja. So. Also ich habe mich noch nicht ganz vom Finale erholt, deswegen kann ich nicht sagen, dass jetzt ich schon mich irgendwas gefunden habe, mit dem ich das dann fülle. Aber falls ihr da draußen irgendwie auf der Suche nach einer Serie seid, die so ein bisschen den Vibe hat, könnten wir Welcome to Derry empfehlen. Und meine Empfehlung Gravity Falls. Es war eine Animationsserie, aber ich finde, die ist sehr cute, die ist sehr witzig und hat tatsächlich auch von den Themen her so geheime Regierungsexperimente, eine Kleinstadt, hinter der sich Sachen verbergen, doch einige Parallelen zu Stranger Things.
Ja, ich glaube, Eve hat mir das mal vor Ewigkeiten empfohlen, aber ich habe das immer noch nicht geschaut. Und Welcome to Derry auch noch nicht, da habe ich sehr Gemischtes gehört. Einige fanden es cool und einige fanden es so gar nicht gut irgendwie.
Ich habe es noch nicht gesehen, insofern kann ich keine Empfehlung geben. Aber schaltet doch mal rein und erzählt uns, ob die Serie was kann.
Da ich habe When You Finish Saving the World heißt er, glaube ich. Ich verhuddel den Titel immer. Der ist nämlich auch mit Finn Wolfhard, den habe ich geguckt, mit Julian Moore von Jesse Eisenberg, seinen Regie.
Ich wollte gerade sagen, wo alle so waren wie Jesse Eisenberg.
Ja, und es ist halt so, es ist so ein Cringe-Film. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, weil der ist von 2022, also den könnte man tatsächlich schon gesehen haben. Aber sämtliche Charaktere in diesem Film sind eigentlich Jesse Eisenberg, ohne dass Jesse Eisenberg mitspielt in dem Film, der führt halt Regie. Und es ist halt so awkward, die ganze Zeit. Und ich habe es so sehr geliebt, weil ich glaube, also ich habe auf Letterboxd gelesen, dass halt voll viele Leute es komplett gehatet haben. Oder, was auch total interessant war, voll viele Leute haben den Film gehatet und haben aber trotzdem nur 3 Sterne oder so gegeben, weil so conflicting ist.
Aber das mache ich auch manchmal, wenn ich einen Film eigentlich richtig feiere, aber einfach sage, so aus so technischen und Storytelling-mäßigen Gründen ist der eigentlich nicht gut, aber aus irgendeinem Grund funktioniert es trotzdem für mich. Und dann ist es halt so ein, ich mache manchmal auch 2,5 Sterne oder 2 Sterne mit einem Herz, wenn es halt richtig dumm war eigentlich. Aber ich, was heißt richtig dumm, es geht dann auch schlechter als 2 Sterne. Aber irgendwie, wenn ich was gucke, wo ich denke, so objektiv gesehen, war es jetzt nicht so der Banger, aber irgendwie war es trotzdem eine Erfahrung und dann da wird nochmal so ein Herz dahinter gehängt.
Ja, okay.
Ob das cool. Ein Foreshadowing auf Stranger Things Staffel 5 Finale sein wird?
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, das werden wir jetzt herausfinden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Netflix hat es ja extra spannend gemacht, aber jetzt ist Stranger Things endgültig zu Ende, fast 10 Jahre nach der ersten Folge. Die Zahlen waren nach dem Finale ziemlich erfolgreich. Schon jetzt befindet sich die 5. Staffel in der Top 10 der erfolgreichsten englischsprachigen Serien aller Zeiten von Netflix. Allerdings gibt es auch viele kritische Stimmen. Zu langweilig, zu viele Plotholes und eigentlich steht die echte finale Folge ja auch noch aus. Gibt also genug, über das wir diskutieren müssen. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac, die sich so langsam aus dem Food-Koma rausgekämpft hat. Hallo Lisa.
Aber langsam, aber sicher.
Dann haben wir noch Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin, die über die Feiertage auf Social Media tief in das Stranger Things Rabbit Hole gefallen ist. Hi Laura.
Hallo.
Und mir alles davon geschickt hat.
Und mir nicht. Mir Fabian Douglas nicht. Ich bin ebenfalls Moderator von GigaTV Mac, aber vielleicht wird das jetzt dann noch nachgeholt. Bevor wir aber ein letztes Mal nach Hawkins zurückkehren, erstmal ein wenig Werbung. Das Finale von Stranger Things ist zwar vorbei, aber falls ihr nochmal in Erinnerung schwelgen oder eine entscheidende Folge nachholen wollt, unsere KollegInnen haben auf Featured die besten Momente aus allen Staffeln zusammengetragen. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Hier erfährst du, was im Digitalfernsehen läuft, welche Entertainment-Apps du dir angucken solltest und welche ultrascharfen TV-Trends auf dem Programm stehen. Hier entdecken Cineasten, Serienjunkies und Blockbusterjäger nicht nur das Fernsehen der Zukunft, sondern auch aktuelle Highlights aus Live-TV oder Video-on-Demand-Angeboten. Den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung und den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Stranger Things. Wir reden jetzt über das Finale und zwar gleich mit Spoilern. Also falls ihr noch nicht alle Folgen der fünften Staffel geguckt habt, seid euch bewusst, dass wir jetzt alles verraten werden.
Alles
jemals. Nachdem Wegner mit seinem Plan Erfolg hatte und die Kinder entführt hat, muss sich die Freundesgruppe um Eleven, Mike, Will und Co. etwas Neues ausdenken. Und zwar schnell, denn wie sich herausstellt, war die Kindesentführung nur der erste Schritt. Wegners Plan ist viel größer und schlimmer, als alle befürchtet haben. Und ich habe mir mal gedacht, so spaßeshalber, bevor wir jetzt auf die einzelnen Kritikpunkte des Finales eingehen, wollte ich mal unseren Killsheet vergleichen, den wir in der vorherigen Folge aufgenommen haben, in der vorherigen Stranger Things Folge aufgenommen haben. Wer hat jetzt überlebt? Wer ist gestorben? Also die Kolumne.
Ich kann mich gar nicht
erinnern. Die Kolumne safe, den muss ich jetzt nicht wiederholen, weil Spoiler, es sind ziemlich viele Leute safe gewesen. Dann hatten wir bei Stirbt sicher Wegner, Dr. K. Nein. Und Jonathan Byers. Da warst du dir, Laura, ziemlich sicher, dass der stirbt.
Ja.
Aber der hat es am Ende geschafft.
Sie haben es anders aufgelöst.
Sie haben es, genau, sie haben das Dreieck anders aufgelöst, indem es einfach am Ende kein Dreieck, noch nicht mal so eine...
Es gab nichts mehr.
Es gab nichts mehr.
Eigentlich hätten Jonathan und Steve jetzt zusammenkommen müssen.
Ja, aber das ist ja das, was passiert ist.
Ja.
Keiner. Dann hatten wir noch so, könnte sterben gesagt, Robin... Die hat's auch geschafft. Murray, der hat's auch geschafft, wobei der mindestens zwei Szenen hatte, wo ich mir so gedacht habe, jetzt kommt die Szene, aber nein, der hat's auch geschafft. Dann Carly, die ist tatsächlich gestorben, aber wir haben gesagt, die haben sie eher bei könnte sterben eingeordnet.
Aber ich habe eine Theorie, dass sie vielleicht doch nicht gestorben ist. Ich weiß nicht, ob ich das später erzählen soll.
Da kommen wir vielleicht später drauf, denn dann haben wir ja auch noch ursprünglich gesagt, Eleven stirbt sicher und ich habe dann nachträglich unser Ergebnis verfälscht und habe sie dann noch mit Nachrücksprache mit euch natürlich in die könnte sterben Kategorie zurückgestuft, obwohl sie ja jetzt oder vielleicht doch nicht gestorben
ist. Warum haben wir sie nochmal zurückgestuft? Wissen wir das noch?
Weil mein Argument war, weil Hopper ja in der fünften Staffel immer noch so sehr unter dem Tod von seiner echten Tochter gelitten hat. Und wenn ihm jetzt seine Ziehtochter genommen wird, dann wäre das zu krass. Aber scheinbar hat er sich dann doch recht gut damit arrangieren können.
Ja.
Da müssen wir auch noch drüber reden. Aber vielleicht auch noch so ein bisschen als Erklärung, warum sind denn jetzt eigentlich so wenig gestorben? Hieß es nicht irgendwie, es gäbe den krassesten Serientod ever in Stranger Things? Damit war dann wahrscheinlich Wegner gemeint. Matt Duffer hat gesagt, diese Serie ist eine Abenteuergeschichte, eine Coming-of-Age-Geschichte und eine Hommage an Spielberg und die Filme der 80er Jahre. Da fühlte es sich nicht richtig an, als wir einige der zusätzlichen möglichen Todesfälle besprochen haben. Deswegen sind eigentlich nur zwei so definitiv gestorben und die eine Person auch vielleicht nicht richtig, da erzählt dann aber uns Lisa nachher mehr. Dann kommen wir doch mal dazu, wie hat in euch das Ende gefallen? Und bevor ich jetzt hier euch das Wort erteile und Laura in einen 30-minütigen Monolog verfällt, habe ich mir gedacht, ich trage einfach mal so ein bisschen die Kritikpunkte zusammen, denn da gibt es einige. Zum einen zu viel Exposition, also gefühlt alle 5 Minuten wird wieder irgendein Plan erklärt in epischer Breite. Und dazu passt, dass Will Tavlin vom Magazin N+1 behauptet, Netflix habe verschiedenen DrehbuchautorInnen gesagt, ihre Figuren sollten ankündigen, was sie gerade tun, damit Zuschauende, die diese Shows nur im Hintergrund laufen lassen, alles mitverfolgen können. Und daran musste ich denken, als ich das Finale geguckt habe, denn da wird ziemlich viel erklärt, was jetzt eigentlich gar nicht erklärt werden musste, weil ich meine, ich habe die Folge eben gerade erst geguckt. Weiß ich nicht. Habt ihr das auch so empfunden?
Ich finde das so interessant, dass das jetzt zu Stranger Things so rausgeholt wird, weil das ist kein Geheimnis, das ist nicht nur Netflix, die das sagen, sondern das sind alle Streamer, die das ihren Drehbuchautorinnen gesagt haben. Das ist mittlerweile in der Industrie mehr oder weniger Standard, dass immer wieder daraufhin verwiesen wird, dass die meisten Leute halt einfach Second Screen haben, während sie schauen. Und dass man da wieder im Grunde genommen so ein bisschen dahin zurückgegangen ist, was man ja auch beispielsweise bei Soap Operas immer gemacht hat, dass man davon ausgegangen ist, dass die Leute, die Seifenopern sich anschauen, eigentlich in der Zeit was anderes noch parallel machen und deshalb halt wahnsinnig viel erklärt werden muss über den Dialog. Also dementsprechend finde ich erstmal per se, dass die Industrie grundsätzlich sich dahingehend verändert hat, und ich weiß auch, dass wir in einem Podcast schon mal genau über das Thema gesprochen haben. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich das so alleine als Kritik an Stranger Things stehen lassen möchte, sondern das ist, finde ich, eine generelle Industriekritik, die man da üben muss. So. Und ich finde, bei Stranger Things ist es auch passiert, aber sehr viel weniger, als ich das in einigen anderen Serien schon so erlebt habe. Und ich finde, es ist halt ohnehin, also sagen wir mal so, ich war sowieso ein bisschen überrascht über die vielen Meinungen, die es gab. Also nee, ich bin nicht überrascht über die vielen Meinungen, die es gab, sondern ich bin überrascht über diese Vehemenz, mit der viele Meinungen vertreten worden sind im Internet. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen unser Zeitalter, ne, dass jeder irgendwie so eine ganz große Meinung irgendwie hat und dass nur die eigene Meinung zählt und nichts anderes mehr daneben irgendwie gelten gelassen wird. Und ich glaube, am schwierigsten fand ich aber, und das hat mich wirklich auch persönlich betroffen gemacht, war dieses ständige It's bad writing. Mhm. Ne? Also es ist alles schlecht geschrieben, weil dafür ist es zu gut. Also es gibt so viele Sachen, die wirklich schlecht geschrieben sind. Da würde ich jeden, der das von Stranger Things behauptet, mal einladen, bestimmte andere Sachen sich anzuschauen, damit man versteht, was wirklich schlechte Drehbücher sind. Und das fand ich einfach, ich fand es irgendwann auch nicht mehr wirklich dann fair den Filmschaffenden gegenüber. Also das erstmal so grundsätzlich, und ich glaube jetzt aber grundsätzlich eben zu der Kritik, okay, es wird halt ständig ein Plan erklärt. Es wird, glaube ich, einmal der große Plan erklärt für, und das noch nicht mal in der, das ist jetzt noch nicht mal im Finale, sondern das ist ja dann quasi in Volume 2, wo das dann irgendwie so gemacht wird. Und das ist wiederum eine Genre-Konvention. Es ist nämlich in jeder Staffel so gewesen, dass der Plan erklärt wurde. Und dann frage ich mich halt auch wieder, okay, habt ihr die Staffeln vorher nicht gesehen? Oder also oder wird das,
naja,
jetzt so?
Naja, sagen wir mal so, also dass der große Plan erklärt wird, klar, ist eine Genre-Konvention, aber es ist mir zumindest in der fünften Staffel schon aufgefallen, dass recht oft so Sachen, so Analogien bemüht werden. Mhm. Also zum Beispiel das mit den Schallplatten oder das mit dem Schildgenerator. Mhm. Und ich so, ja, das ist, also ich habe da noch nicht mal irgendwie einen großen Kritikpunkt daran, weil es ist ja besser, du erklärst Sachen mit einer Analogie oder mit einer Metapher, als dass du sie einfach nur so erklärst, insofern. Aber es ist mir schon aufgefallen, dass sie es ein paar Mal, also dass sie es ziemlich oft machen in der fünften Staffel.
Ja, ja, absolut, ja. Ich glaube auch, und ich glaube, da sind wir genau eben in dieser Industriekritik, die absolut valide ist, dass halt Sachen manchmal ein bisschen zu oft im Dialog wiederholt werden, dass es halt definitiv nicht mehr, also es ist halt kein Arthouse-Kino, wo Sachen nur über,
Surprise, ja.
über Visuelles erzählt werden, wo man halt jeden Blick mitbekommen muss, um wirklich alles zu verstehen. Und ich finde, dafür hat aber Stranger Things auch zu viele Blicke, die zählen, und zu viele Sachen, die man nur sieht, wenn man hinguckt und wenn man nicht gerade aufs Handy guckt.
Lisa, wie ist es denn dir ergangen? Warst du vielleicht sogar froh, dass manchmal mal Sachen wieder erklärt wurden, oder hat es dich auch ein bisschen gestört?
Also mir ist es auch aufgefallen, aber ich habe mich gleich gefragt, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber ich habe das Gefühl, das war in den Staffeln davor auch schon so, wobei ich auch das Gefühl hatte, es war ein bisschen mehr, aber vielleicht lag es auch daran, dass ja diese Analogien immer absurder wurden oder immer mehr so absurdere Sachen übereinander gestapelt wurden. Man könnte natürlich jetzt mit dem, was Laura jetzt auch gerade gesagt hat, könnte man natürlich argumentieren, dass es eigentlich schon wieder kreativeres und slash besseres Writing ist, wenn man halt es eben nicht nur im Dialog erzählt, sondern auch halt kreative visuelle Möglichkeiten findet, um das darzustellen. Auch wenn ich es manchmal ein bisschen zu gewollt fand, muss ich sagen. Meine Kritik ist eigentlich eher, also gar nicht mal so dieses Erklären so, weil das, ich weiß nicht, das hat mich jetzt an sich nicht so gestört. Aber meine Kritik wäre eher, dass ich es krass finde, dass die Kids halt immer irgendwie einen krassen Plan haben oder halt immer Theorien haben zu Sachen, die passieren werden, und es ist fast immer korrekt. Also auch wenn es so richtig absurde Sachen sind, wo ich mir so denke, ja, okay, das Gegenargument dazu ist natürlich, sie kennen das Upside Down inzwischen schon ein bisschen und wissen inzwischen ein bisschen besser, wie das Ganze funktioniert und was quasi für Dinge passieren könnten und so. Aber manchmal bin ich auch schon so, oh, das war jetzt aber schon ein ganz schöner Fast Stretch hier, und oh, es ist aber wirklich so. Naja, gut, okay, dann ist ja gut, dass wir den ganzen Plan jetzt gemacht haben, und dann können wir es ja genauso einsetzen, weil es ist genauso eingetreten.
Absolut, bin ich voll bei dir. Und gleichzeitig ist es auch wieder was, was seit der ersten Staffel so ist. Also, dass die schon ab der ersten Staffel den Demogorgon einfach so aus D&D halt so identifizieren und sagen, genau, ja, das ist dann halt so. Oder auch Vecna, dass Vecna halt einfach Vecna ist und dann auch genauso funktioniert, wie sie es aus ihrem Spiel kennen. Das ist schon sehr, also das ist schon immer irgendwie so gewesen, dass sie aus irgendeinem Grund einen anderen Zugang zu dieser ganzen, zu diesem ganzen Universum halt eben haben, den man nicht immer logisch erklären kann.
Es ist ja eigentlich auch ganz, ganz süß so, weil es ist ja eben immer diese Spielwelt, und wenn man irgendwie drüber nachdenkt, ist es ja sozusagen ein anderer Zugang, der nicht der realistische Zugang ist, sondern der Zugang der Fantasie, und dass man durch Fantasie quasi auch, logische Handlungen oder logische Theorien so erraten kann, ist eigentlich so eine ganz süße Idee, finde ich.
Eigentlich schon. Ich finde halt auch, und jetzt greife ich mal vor zu dem absoluten letzten Bildern, die wir gesehen haben, also noch nach der letzten Szene, wo ja die komplette Charaktere und alle Plots vorgestellt werden als D&D-Spiel, dass man halt auch es so interpretieren kann, dass sie deshalb einen Zugang dazu haben und dass sie deshalb Sachen wissen und dass es deshalb in diesem Genre-Konvention immer irgendwie passt, weil es am Ende des Tages alles nur ein Spiel war.
Ja, es war ja auch so ein bisschen, ich glaube, ein paar hatten auch Angst, dass es einfach so aufgelöst wird mit, oh, das war alles gar nicht real. Aber sie haben einfach, sind einfach so krasse D&D-Nerds, dass sie einfach alles vorhersehen können, weil die einfach sich alles schon überlegt haben. Und ich meine, man lernt ja auch irgendwie so ein bisschen logisch denken wahrscheinlich, wenn man die ganze Zeit D&D spielt.
Das mit D&D führt mich dann gleich zu meiner nächsten Kritik. Ich wollte nur einen Asterisk noch setzen. Bei diesem Netflix wird alles grundsätzlich mit dem Second Screen im Hinterkopf geschrieben. Also, dass die Leute alle am Handy sitzen. Das kann man so auch nicht sagen. Also, ich habe jetzt auch einen Artikel gefunden, da hat dann der Autor andere DrehbuchautorInnen kontaktiert, und die haben gesagt, nee, also das hat Netflix uns gegenüber nie irgendwie geäußert. Also es gibt keine grundsätzliche Politik bei Netflix, dass alles immer mit dem Second Screen im Hinterkopf geschrieben werden muss. Wollte ich nur noch mal klarstellen. Aber das, was ihr mit D&D gesagt habt, führt mich zur nächsten Kritik, nämlich von einer Kritik von Giulio Bardini von Collider. Der hat gesagt, die fünfte Staffel fühlt sich an wie eine D&D-Kampagne, und zwar im schlechten Sinne. Die Figuren sagen nicht nur die ganze Zeit, was sie tun werden, sie handeln auch eher wie Spielende und nicht wie echte Menschen. Also als Beispiel kann man zum Beispiel Holly nehmen. Sie wird ja von Mike als Holly die Heldenhafte charakterisiert, und sie verhält sich danach auch eher wie ihre Heldenfigur und nicht wie die kleine Schwester, so alt soll sie eigentlich sein? Ich glaube 12 oder so. Also wie ein kleines Mädchen.
Das Beispiel finde ich aber nicht so gut, muss ich sagen. Aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, damit war ich eigentlich schon fertig. Also ist euch das auch irgendwie aufgefallen? Oder sagt ihr, nee, das passt schon zu dem Ganzen, weil es beginnt ja auch mit einer D&D-Kampagne und es endet mit einer D&D-Kampagne. Da ist es dann auch nur passend, wenn auch die Figuren sich innerhalb so ein bisschen wie D&D-SpielerInnen verhalten?
Also ich finde, bei Holly passt es jetzt nicht, weil es gab ja, also Holly hat ja in der ganzen Staffel so einen Arc von, also es wurde ja quasi alles auserzählt von, sie ist quasi die ängstliche kleine Schwester zu, am Ende leitet sie quasi die Kinder aus dem Upside Down raus. Und es gab ja so verschiedene Plotpoints oder verschiedene Instanzen, wo wir dann quasi mitverfolgen konnten, wie sie sich zu der Figur entwickelt hat. Deswegen fand ich das gar nicht so spielerhaft. Also sie hat ja auch dieses Gespräch quasi dann, bevor sie quasi zu Holly der Heldenhaften wirklich geworden ist, hatte sie ja noch dieses Gespräch mit Max, wo Max ihr ja quasi erzählt hat, was sie alles gemacht hat und wie krass sie eigentlich dadurch schon war. Aber das war ja davor eigentlich auch schon alles ein Prozess für sie. Und zwischendurch hatte sie ja auch immer noch mal wieder Angst. Zum Beispiel als hier Vecna ankam und, glaube ich, Max gewirkt hat. Und dann hatte sie ja, glaube ich, diese Stange schon in der Hand und war so, okay, jetzt mache ich was, jetzt bin ich Holly die Heldenhafte. Und dann konnte sie es halt doch nicht machen. Deswegen finde ich, dass in dem Beispiel gar nicht so einen spielerhaften, also so eine spielerhafte Art und Weise, sondern tatsächlich eine gute Charaktererzählung eigentlich. Vielleicht hat er noch andere Sachen, wo er noch mehr ausgeführt hat. Meint er vielleicht auch eher dieses, dass sie eben immer diese Theorien haben, die stimmen, weil das ist ja vielleicht dann eher was in dieses Spielhafte geht.
Es ging, glaube ich, mehr, ich habe es auch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Es ging mehr um so die Art des Erzählens, also wie die Serie erzählt wird, passt eher zu einer D&D-Kampagne und weniger, dass die Geschichte weniger authentisch und von sich heraus erzählt wird oder passiert, sondern dass sie mehr so wie eine D&D-Kampagne präsentiert ist.
Was ich mir vorstellen kann, was er meinen könnte, ist, dass es halt immer, dass bestimmte Sachen passieren, damit es halt einen emotionalen Payoff gibt. Und dieser emotionale Payoff führt dann dazu, dass diese Mosaiksteine quasi gesetzt werden müssen, um in das Finale reinzupassen. Also das könnte man theoretisch kritisieren. Aber auch hier, gut, es ist halt am Ende des Tages, ist es halt eine Serie, ne? Also es ist halt eine Fiktion.
Wow. Und vor allem halt auch Fantasy /Sci-Fi. Ja. Irgendwie.
Und ich frage mich halt auch zum Beispiel, also ich habe bei Holly zum Beispiel, muss ich ganz oft, also das, was Lisa sagt, hundertprozentig, und es wird ja dann auch nochmal aufgegriffen, sie sagt es ja sogar auch nochmal, sie struggelt ja genau damit, dass sie jetzt sagt, scheiße, jetzt war ich wieder nicht mutig, jetzt habe ich wieder nichts gemacht. Also da werden ja wirklich auch Sachen irgendwie thematisiert irgendwie immer wieder, und da sind ja echte Charaktermomente irgendwie, die da auch entstehen. Woran mich das halt immer erinnert hat, ist halt an Buffy tatsächlich, an die Serie, weil da ist es ja auch so, dass du ab irgendeinem Zeitpunkt und also Fabian und Lisa sind ja erst in Staffel 2, dass es ab irgendeinem Zeitpunkt so ist, dass diese ganzen Leute, die da auf die Sunnydale High School gehen, dass die einfach sehr pragmatisch damit umgehen, dass ständig irgendwelche Monster auftauchen. Und das Ganze wird ja dann auch aufgelöst am Ende, wenn dann die Highschool vorbei ist, wo dann
Buffy
ja
diesen...
Ja, ich spoilere euch jetzt, okay. Weil ihr seid selbst dran schuld. Ihr hättet euch das schon längst reinziehen können.
Hallo, wir warten immer auf dich, damit wir das zusammen gucken können.
Was? Ich warte auf euch.
Ach so, vielleicht sollen wir das nochmal abklären, den Modus operandi dieser ganzen Aktion.
Darf ich euch jetzt spoilern oder nicht?
Ja, ich glaube, ich habe mich eh schon mal irgendwann gespoilert und es aber wieder vergessen. Das heißt, wenn du es jetzt nochmal spoilerst, vergesse ich es vielleicht nochmal.
Ist das jetzt auch nicht so das Handlungselement, wo ihr jetzt sagen würde, jetzt kann ich die Serie nicht mehr gucken?
Okay, mach mal. Achtung, alle Leute, Spoiler für Buffy. Was?
Spoiler für Buffy aus dem Jahre 1996, just saying, aber okay. oder maybe
vor 30
2000
Jahren.
Oder so. Ja. Ja, eben, genau. Pass auf, gleich fange ich an, irgendeinen Film aus den 70ern zu spoilern. Nein, also, okay, am Ende von der High School bekommt Buffy einen Preis als Protector of the Class. Mm. Und das zeigt nämlich genau dann dieses, dass auch wenn offiziell natürlich immer alles vertuscht wird und so getan wird, als gäbe es keine Vampire, als gäbe es keine Monster, trotzdem jeder in Sunnydale irgendwie schon verstanden hat, naja, so ganz normal ist das hier alles nicht. Und Buffy taucht auch immer magischerweise genau da auf, wo dann irgendwelche komischen Sachen passieren und Leute sterben, und dann sterben weniger Menschen, als vielleicht sonst gestorben wären. Und ich finde, und daran hat mich das halt bei Stranger Things halt einfach auch erinnert. Das ist halt wiederum, ne, es ist eine Genre-Konvention. Das ist, in diesem Genre ist es halt so, dass die Leute irgendwann schon so ein pragmatisches Verständnis dafür haben, dass Monster auftauchen können und dass Monster zu ihrer Realität gehören und dass man damit irgendwie sich arrangieren muss, weil sonst müsste man auch eine Serie erzählen, wo du ständig Leute hast, die kompletten Nervenzusammenbruch haben, weil sie das erste Mal in ihrem Leben so einen Demogorgon sehen. Und halt, das wäre
ja,
vielleicht
Karen
auch
Wheeler
so,
war ja auch so. Ha,
genau, ja.
Okay,
Karen
das
Wheeler war
ist ungünstig,
auch so.
Aber dann müssen wir es wohl bekämpfen genau. Jetzt.
Genau. Also ja. Ich glaube, das muss man, finde ich, dann irgendwie auch immer noch so ein bisschen mitdenken, dass es halt, ja, eine Genre-Konvention ist.
Okay, fair. Dann habe ich jetzt aber mir den für meiner Meinung nach den validesten Kritikpunkt bis zuletzt aufgehoben, nämlich das Finale geht zu sehr auf Nummer sicher, der Kampf ist zu einfach und dadurch ist das Ganze auch etwas enttäuschend. Und ich habe das eine Szene so vor Augen, und zwar da, wo Murray mit dem Truck direkt auf die Tore zufährt und er einfach von allen Seiten beschossen wird. Und ich hatte da also fest damit gerechnet, ah, das ist jetzt eine Illusion von Carly. In Wirklichkeit machen die was viel Schlaueres. Nee, machen sie nicht. Die fahren tatsächlich einfach mit dem Truck mitten durch den Kugelhagel und keiner bekommt irgendwas ab. Also, was sagt ihr denn dazu? Ist es wirklich vielleicht ein bisschen einfach, ein bisschen auf Nummer sicher, oder sehe ich das ganz falsch?
Lisa, hast du dazu was?
Tja, also vielleicht ist das wieder so ein bisschen so ein Genre-Ding auch. Also ich meine, wenn es danach geht, die haben schon andere Sachen gemacht, wo sie safe hätten sterben müssen. Bei Murray dachte ich eher, dass der stirbt, als der diese Bombe auf diesen Hubschrauber geworfen hat und das so dramatisch quasi eingeleitet wurde.
Ja, ich dachte, er springt.
Ja, ich dachte auch, er springt.
Ja, ich auch, aber das hat ja überhaupt keinen Sinn.
Also die Kritik.
Ja, klar, genau.
So. Aber die Kritik aber ist hauptsächlich, dass sie einfach mit dem Wagen da reingefahren sind. Oder
nein,
generell?
Nein, also ich glaube, es ging vor allem um das Finale, dass halt der mega krasse Mindflayer, der ja auch noch auf seinem Turf bekämpft wird, dann innerhalb von 10 Minuten von so ein paar Vorstadtkids platt gemacht wird. Die hatten ja mit dem in der Mall mit diesem Spinnenvieh da sehr viel größere Probleme, und da war das ja auf der Erde, und jetzt sind wir eben in der im Abyss oder in der Dimension X oder wie auch immer, und da geht das alles irgendwie easier und es stirbt noch nicht mal irgendjemand von denen.
Also ich kann es also an sich schon verstehen, dass es irgendwie leicht wirkt, aber auf mich, also mich hat es irgendwie in dem Moment, mir ist es erst danach so ein bisschen aufgefallen, dass es schnell ging, weil in dem Moment hatte ich so ein bisschen, da hatte ich irgendwie gar nicht das Gefühl, dass es so schnell war, und ich hatte eher so ein Mindset von, so, jetzt müssen die den Typen aber irgendwie auch mal erledigen, weil die haben sich ja schon seit Staffel 4 mit dem rumgeärgert, und es gab schon diverse Kämpfe zwischen quasi den Kids und Wagner, die halt quasi, wo sie immer wieder gefailt sind. Und daran haben sie dann ja irgendwie auch gelernt und so. Deswegen finde ich halt eigentlich, also ich hab tatsächlich das Finale nur einmal geschaut, aber als ich es geschaut habe, fand ich, ja, es hat mich nicht so doll gestört. Also ich glaube, mir ist schon aufgefallen, dass es recht kurz war, aber ich war so, ja gut, irgendwann, die haben ja schon echt viel versucht, so irgendwann müssen die den Typen ja auch mal erledigen jetzt so. Aber ich kann verstehen, dass es im Vergleich zu Staffel 2 vielleicht ein bisschen underwhelming war, ich weiß
Staffel
nicht.
Staffel 2 war ja auch nicht der große Endkampf. Das war ja auch irgendwie die drei, Staffel die reingehen drei.
Und 11 kommt.
Also Staffel 3, ach, Staffel 3 meinst du? Irgendwie in der Mall. Aber auch das, ich meine, ich habe halt gehört irgendwie, dass Leute solche Sachen gesagt haben, wie zum Beispiel, dass der Endkampf jetzt irgendwie mit dem Mindflayer, dass der von der Minutenanzahl kürzer war als die Coming-out-Szene von Will, dass Leute solche Sachen kritisiert haben. Wo ich dann aber auch dann meinte, naja gut, aber der Endkampf, der geht eigentlich in dem Moment los, wo sie ins Upside Down fahren, weil das ist eigentlich, und dann bist du bei einer Stunde ungefähr, ne, also ich finde nicht, dass der Endkampf nur das ist, wo sie dann auf der Fläche sind und wo dann irgendwie 11 das erste Mal auftaucht. Das ist schon vorher eigentlich alles. Und ich finde auch, dass also das, was Lisa irgendwie schon meinte, dass es halt irgendwann auch mal auserzählt ist. Und ich finde aber, was ganz, ganz wichtig ist und was die Story eigentlich erzählt ist, es funktioniert deshalb so gut und so schnell, weil diese ganzen Mosaikstücke, diese ganzen kleinen Drehrädchen, die sind alle da, alles klickt in place miteinander. Es funktioniert einfach. Und es ist nicht ein Mensch, der den Mindflayer oder Vecna besiegt, sondern es sind sie alle zusammen.
Stark
und
zusammen.
Jeder von dieser, und das ist ja auch Stranger Things, es ist halt einfach eine, es ist einfach eine Gruppe. Es gibt keine einzelne Protagonistin in dieser Serie, sondern es ist halt ein Ensemble, was nur siegen kann, wenn sie alle ihre einzelnen kleinen Momente haben und ihre einzelnen kleinen Dinge zum Ganzen beitragen. Und also das haben die ja jetzt irgendwie die Duffer-Brüder auch nochmal bestätigt in dem in dem Behind the Scenes, was jetzt irgendwie rausgekommen ist auf dem YouTube-Kanal. Und ich habe das aber auch gespürt in dem Moment, als ich das geguckt habe, dass ich so dachte, ja, na klar, okay. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass ich am Anfang, als ich das erste Mal geguckt habe, habe ich gedacht, oha, das ist doch noch nicht zu Ende. Vor allen Dingen, da sind doch jetzt noch 50 Minuten, die da jetzt kommen. Was passiert denn jetzt noch? Ja, das
hat mich auch gewundert.
Und oh nein, das ist bestimmt noch nicht im Final vorbei. Da passiert noch irgendwas Böses. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass halt so noch was passiert. Und ich glaube, das hat halt wieder was damit zu tun. Wir schauen halt die Sachen auch nicht mehr so. Wir wissen halt, wie viele Minuten noch übrig sind. Weißt du, das ist Teil des Storytellings auf einmal, dass wir so denken, ja, Moment mal, aber was passiert denn jetzt
noch? Ich halte mal kurz an meinen Fernseher, Moment mal, warum ist hier noch so viel?
Ja. Und das ist krass, ne? Und wenn du im Kino sitzt, weißt du das halt nicht.
Ja, ich glaube aber auch, also beziehungsweise ich habe ja schon im Podcast, im letzten Stranger Things Podcast gemeint, ich bin ja eher so ein casual Stranger Things Fan, ich bin ja nicht so ein Stranger Things Ultra, aber in meiner Erinnerung war Stranger Things jetzt auch nie so eine krasse Action-Serie. Also ist jetzt nicht so, man erwartet auch jetzt, also Eleven wird jetzt nicht irgendwie in 20 Minuten in einem U-Boot unter Wasser irgendwo rumtauchen und, keine Ahnung, da so ein Action-Piece auf einmal runterreißen. Also ich meine, es gab immer Action-Elemente, aber es ist jetzt ja nicht so, also das ist ja gerade das, was Fabian am Anfang meinte. Es ist ja angelehnt an diese ganzen 80er-Jahre-Filme, die ja eigentlich auch eher so dieses Kids erleben zusammen lustige Sachen wie so E.T. oder, keine Ahnung, weiß nicht, Stand by Me oder irgendwie diese ganzen Sachen halt. Daran ist ja eher angelehnt. Also ich meine, ja, wie gesagt, vielleicht ist es für andere Leute nochmal, ich glaube für Leute, die halt wirklich ultra Stranger Things Fans sind und die es so die ganze Zeit begleitet hat, ja, ich weiß nicht, die sind dann wahrscheinlich schon enttäuscht. Aber beim Finale muss ich sagen,
aber ich würde behaupten, genau die sind es vielleicht nicht.
Meinst du?
Also ich bin ja absoluter Superfan, ne? Ich meine, ich habe das Finale jetzt schon dreimal geguckt. Ja. Also es ist für mich wirklich, also ich habe nochmal so heute irgendwie drüber nachgedacht, dass es gibt so ein paar Franchises, jeder von uns hat diese Franchises, die einen so krass viel bedeuten, ne? Mhm. Für manche Leute ist es Star Wars.
Harry Potter,
Herr der Ringe. Star Trek. Und für mich gehört Stranger Things absolut dazu. Und ich finde, genau deshalb, weil ich weiß, warum ich diese Serie mag, und ich mag die Serie für die Charaktere und für diese Momente zwischen den Charakteren und nicht für die Endgame, also nicht für Avengers Endgame. Ja, also ist halt wirklich so, ne? Also dafür kann ich mir einen Marvel-Film dann halt angucken, wenn ich das sehen möchte.
Ja, aber zu diesem Kampf nochmal gegen Vecna, was mich eher gewundert hat, ist halt auch echt, wie mit vielen anderen, da bin ich so ein bisschen Mainstream-Wunderer, obwohl halt die ganzen Demogorgons waren. Ich habe halt gedacht, man könnte es halt so erklären, dass es so ist wie in, das habe ich schon wieder vergessen, Staffel 3 ist das, wo die ganzen Ratten und Bats zusammen zu diesem Riesenflayer-Ding wieder werden, ne?
Ja.
Und da hätte ich gedacht, so könnte man das ja eigentlich irgendwie erklären, dass die halt alle zusammen jetzt dieses Spinnen-Mindflayer-Ding geworden sind in Staffel 5. Aber die Duffer Brothers waren halt einfach so, ja, also die Demogorgons, also die chillen halt jetzt auch nicht alle wie so eine Bevölkerung in dieser Dimension X, die sind da nicht alle, also auf einmal, also die waren, und irgendwie wollte halt auch Vecna das alleine machen. Und ich nur so, hä, was ist das denn für eine Erklärung? Das ist voll seltsam. Also das finde ich, also wenn ich mich an irgendwas aufhänge am Finale, ist es eher so, dass er vielleicht nicht mit Full Power und seinen Demogorgons gekämpft hat.
Ja, sehe ich auch so. Fun Fact, das sind nicht nur Ratten, das sind Menschen.
Aber echt, war das so? Waren das? Ach ja, stimmt, weil die haben sich ja verwandelt. Ah ja, okay, ich weiß wieder, was die passiert ist. Die sind
zu Schleimbrocken geworden.
Ah, stimmt, das waren ja alles die, ja, I remember. Ja, ich sag ja, ich bin ja nur ein Casual-Fan. Ich kann eigentlich noch mal alles durchgucken jetzt irgendwann. Wollte ich ja eigentlich schon, hatte ich ja im letzten Podcast gesagt, wollte ich ja schon machen, bevor jetzt das Ende rauskommt, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Naja.
Auf die Superfans komme ich später nochmal zu sprechen. Da habe ich dann nämlich auch noch einen interessanten Punkt. Aber jetzt hat Laura was ins Skript unbedingt reinhaben wollen, nämlich die Spiegelung zum Anfang, die du ja auch schon angesprochen hast. Und die Frage ist, wird hier ein Gefühl von Abrundung generiert? Also ich vermute mal, du meinst erzwungen, also dass es vielleicht nicht ganz so rund ist, wie wir uns das, wie uns die Bilder das irgendwie vormachen. Also ich vermute mal, du meinst so die Szene mit dem D&D-Game, oder? Weil das ist ja im Prinzip, die einen machen eben ihre Kampagnenbücher zu, stellen die in den Schrank und die nächste Generation kommt nach unten in den Keller und spielt weiter, die ja, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, in einem ähnlichen Alter sind wie die Jungs damals in der ersten Staffel. Und hier kommt halt wieder so ein Kreis zurück, was ja auch die Duffer-Brüder gesagt haben, dass ihnen das ganz wichtig war, dass sie alles wieder zum Anfang zurückbringen wollen. Aber du hast es ja schon so wie du es geschrieben hast, ist es, also gerade hier im Kritikteil, also fühlst du das nicht so ganz, Laura, oder?
Nee, ich finde, das ist eine legitime Frage, die man mal stellen müsse, filmisch gesehen auch, weil ich finde es sehr interessant, dass sie diese Sachen wiederholen. Und ich meine gar nicht die letzte Szene, sondern ich meine ganz oft bestimmte Einstellungsgrößen, die sie wiederholen. Also beispielsweise die Szene, wo Eleven sich von allen dann verabschiedet. Also nicht die nicht nur die Einzelszene mit Mike, sondern auch, wo sie dann im Tor steht. Das sind die gleichen Einstellungen, die es schon mal in der ersten Staffel gab. Also sie wiederholen ganz viel. Was, finde ich, manchmal bei mir ein Gefühl ausgelöst hat von, okay, es ist halt wirklich, es ist halt ein Film, es ist halt eine Serie, so, ne? Also dadurch, dass man die Sachen wiederholt, wird halt sozusagen das Craft so visuell greifbar. Und es ist nicht mehr so authentisch, sondern du gehst so einen Schritt zurück und auf einmal siehst du quasi, du siehst nicht mehr den Inhalt, sondern du siehst die Form. Und ich frage mich, ob das bei mir war es irgendwie teilweise so, dass ich so gedacht habe, ja cool, also so alles, was halt irgendwie so die Filmemacherin in mir ist, war halt so, das ist schön. Ah, das greift er jetzt wieder auf. Okay, cool. Und das habe ich so schon mal gesehen. Und das macht er jetzt nochmal. Okay, nett. So, das ist eine schöne Idee, das nochmal so zu machen. Und ich frage mich aber, funktioniert das tatsächlich? Also wirklich eine offene Frage.
Also ich muss gestehen, als jemand, der auch nicht so ein Superfan ist und sich jetzt nicht alles dreimal anguckt, mir sind diese Sachen gar nicht aufgefallen. Also die okay, Parallelen. Cool. Ich würde das eher so als tatsächlich als Easter Egg für die Superfans sehen, tatsächlich.
Also sie sind ja sehr stilistisch, ne? Also sie haben ja zum Beispiel, sie schreiben ja auch immer ihre Transition schon ins Drehbuch rein. Und also jetzt zum Beispiel irgendwie, ich glaube, die offensichtlichste im Finale ist die, wenn du die Schallplatte irgendwie am Ende siehst, und dann wird geschnitten auf das Rad vom Truck, so. Oder du hast die Situation, dass halt Sachen nochmal gespiegelt werden, dass halt zum Beispiel Will dann die Position einnimmt von dem kleinen Henry, der halt die Hand so hebt, irgendwie wenn in die Hand geschossen wird. Und hinter ihm steht aber dann eben der alte Henry, also Wegner, und hebt die Hand dann auch so. Und du hast halt quasi drei Charaktere, wo du halt so ein Matchcut hast, dass sie das halt alle irgendwie quasi gleichzeitig machen. Und also das sind sehr stilistische Sachen, die ganze Zeit einsetzen. Und ich finde, manchmal ist es so, dass es, wenn es zu stilistisch wird, dann verlierst du halt ein bisschen dieses authentische Gefühl von, okay, ich schaue jetzt halt irgendwie was, ich kann da reinsinken, sondern du gehst halt eben diesen Schritt zurück und merkst, okay, es ist aber Kunst oder es soll Kunst sein, sofern wir das jetzt hier im Netflix-Universum als Kunst irgendwie alles betrachten, ne? Aber wenn, natürlich, also wenn einem das nicht so auffällt, weil man dann vielleicht auch nicht mehr genau vor Augen hat, wie das in der ersten Staffel war, dann das ist natürlich obsolet.
Also mir ist das bei anderen Filmen und Serien wesentlich mehr aufgefallen. Ich habe jetzt letztens endlich mal One Battle After Another geguckt, so nach 300 Jahren. Und da gab es eine Szene, wo sich quasi zwei Leute getroffen haben vor so einer Wüstenbergkulisse. Und da haben sie so einen Shot, der so ein richtig longer Longshot ist quasi, wo man halt die beiden wie so kleine Ameisen sieht. Und die haben quasi genau die gleiche Entfernung zueinander, also zwischen sich als Person und auch zu den Autos, die hinter ihnen stehen. Das hat nur so ein richtig geometrisch angeordnetes Bild. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen rausgerissen, weil ich dann dachte, oh wow, das haben sie echt gut gelöst mit der Kamera. Das sieht voll gut aus. Und das ist halt sowas, was du wahrscheinlich gerade meintest mit der Serie.
Ja.
Und ich glaube, das ist mir nicht so häufig aufgefallen bei der aktuellen Staffel, dass mich das rausgerissen hatte.
Okay, gut. Ja. Das war einfach eine offene Frage.
Können wir einen Haken dran setzen jetzt an die Frage.
Ja. Du hast es vorhin ja schon angesprochen, wir gucken ja eigentlich Stranger Things nicht wegen den Action-Szenen, sondern wir gucken das wegen dem Figurendrama. Und das ist natürlich auch etwas, was im Finale aufgelöst werden muss. All die, die Charaktermomente sind wichtig. Das Figurendrama muss aufgelöst werden. Es ist eben die Frage, ist das denn gelungen? Wer hat denn ein befriedigendes Ende bekommen und bei wem ist es eher nicht so befriedigend? Und wir sollten da einfach mal das alles wirklich durchgehen. Also das allererste, würde ich sagen, ist mit Jim und Joyce, also Jim Hopper und Joyce. Die bekommen ja dann wirklich ihr Traumende zusammen. Also sie sitzen dann im Restaurant und Jim Hopper macht ihr dann tatsächlich dann einen Antrag. Fand ich sehr schön, weil, weiß ich, teilweise fand ich ihre Chemie so ein bisschen anstrengend, weil sie sich vor allem in den vorherigen Staffeln ganz oft nur angeschrien haben und jetzt in den, letzten Folgen war es ein bisschen besser. Wie ging es denn euch mit dieser Paarung?
Ja, ich habe leider so ein bisschen das Lily Allen-Problem in dieser Staffel. Für alle, die es nicht wissen, es gab ja dieses riesige Drama es gab ja diese Geschichte um das neue Album von Lily Allen, was quasi ein Konzeptalbum ist über ihre Beziehung und Trennung zu David Hopper. David Hopper sage ich jetzt schon. Siehst du, jetzt so fängt es nämlich an. So ist es verworren in meinem Kopf. Zu, wie heißt er denn jetzt in echt? Bin ich doof?
Harbour.
David Harbour. Und da war ich halt ultra in der Bubble drin als Person, die früher sehr viel Lily Allen gehört hat und auch das Album gehört hat. Und ich hatte schon vor der Staffel Angst, dass mich das ablenkt, dass ich quasi seinen Charakter dann nicht mehr so mag wie vorher. Und eigentlich ist das nicht passiert. Also ich habe die ganze Staffel, es war halt quasi so unterschiedlich, dass ich es nicht als ihn nicht als Person, sondern halt als diesen Charakter wahrgenommen habe. Aber in dieser Hochzeitsszene hat mich das halt kurz rausgerissen, weil ich halt diese Background-Story von David Harbour irgendwie mich da gerade so viel mit beschäftigt habe. Oder halt mit dem, was Lily Allen in ihrem Album gesungen hat, jedenfalls. Deswegen
konnte. Das, was die ja auch genau beabsichtigt hat mit dem Album. Ja,
und ich finde es auch richtig geil, das Release-Datum von dem Album einfach genau in der Zeit oder kurz bevor David Harbour mit der ganzen Stranger Things-Promo anfangen muss. Da gab's safe, manchmal gibt's, wenn man so Interviews führt, kriegt man quasi auch manchmal gesagt, was man nicht fragen soll. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da 10-mal unterstrichen stand, David Harbour nicht nach Lily Allen Album fragen für alle so Presseleute. Deswegen, long story short, fand ich das in dem Fall irgendwie, es hat mich dann ein bisschen rausgerissen. Ich glaube, sonst hätte ich es ein bisschen, also nicht, dass ich sozusagen nicht die reale Figur von der Rolle jetzt, das nicht sozusagen unterscheiden kann, aber es war jetzt so ein persönliches Problem. Deswegen bin ich wahrscheinlich nicht die richtige Ansprechpartnerin für die Frage, sondern Laura. Die ich auch mit der ganzen Lily Allen-Sache genervt habe, sodass
Ich habe da auch eine andere Meinung zu, aber das müssen wir jetzt nicht in einem Podcast besprechen. Ich glaube, ich fand die Szene ein gutes Ende für die beiden, ja. Es war halt cute. Ich finde auch ganz gut, dass es halt nochmal diesen Verweis auf Montauk gibt.
Dass sie da hinziehen, ne?
Genau. Dass sie das dann auch irgendwie so drin haben und gleichzeitig Montauk ist ja am Ende von Long Island, ist ja Meer und schön und so
da eigentlich. Da gibt's ja auch eine Verschwörungstheorie zu Montauk.
Ja, genau, da kommt es auch her. Also die Serie sollte ja eigentlich, also wer das nicht weiß, ne, also Stranger Things, als die es gepitcht haben, hieß die Serie noch Montauk. Es bezieht sich eigentlich auf eine reale Verschwörungstheorie über ein Militärexperiment, was dort stattgefunden hat und wo man sich sehr viele sehr coole YouTube-Videos reinziehen kann darüber. Es macht Spaß, macht das mal. Und darauf bezieht sich das dann halt irgendwie und dass er dann halt sagt, irgendwie da ist eine offene Stelle. Gleichzeitig ist es aber ein sehr hübsches kleines Örtchen am Meer und
warst
ist
du da schon mal? Oder?
Nee, aber ich habe schon mal einen Film gesehen, der da spielt.
Ach so, ich dachte, das klang gerade so, als wenn du da schon mal durchgelaufen bist irgendwie.
Nee, ich bin da schon mal durchgelaufen, habe das vorher schon mal gewettet, um zu gucken. Nein, ich war da noch nie. Das ist wirklich, das ist am Ende, wenn du von New York auf Long Island drauf fährst, auf dieser Halbinsel oder Insel. Und
dann ganz bis zum Ende.
Dann ganz am Ende. Und genau.
Ich muss jetzt auch noch mal kurz, achso, sorry, du warst noch nicht fertig.
Nee, aber also grundsätzlich, ich sehe da auch irgendwie, ich finde es auch cute, dass sie halt bei Enzo sind, das ist ja auch wieder ein Verweis irgendwie auf Staffel 3, dass das irgendwie stattfindet, offensichtlich sind sie da ja häufiger, so wie sie da irgendwie angesprochen werden und so und deshalb, ja, ich finde es cute.
Ich will jetzt auch noch mal was sagen, was auch inhaltlich ist und nicht nur popkulturelle Verweise. Ich fand es noch gut, das zeigt ja auch noch mal ein bisschen die Szene, wie quasi Hopper auch jetzt seine ganze Trauer bewältigt hat und wie er quasi auch seinen inneren Struggle so ein bisschen, also so an sich gearbeitet hat oder das so überwunden hat, dass er eben auch diesen Schritt jetzt macht und Joyce einen Antrag macht.
Ja, und ich finde, es ist halt auch eine ganz gute, nochmal eine gute Erweiterung zu dem, was er halt in der Mike-Szene vorher sagt.
Ja, das stimmt.
Über diese zwei Wege, die du halt eben hast im Leben.
Und er hat den gesunden und den optimistischen Weg.
Genau, und er hat ja vorher den falschen Weg sozusagen gewählt und ist halt quasi
durchs dunkle Tal gelaufen.
Ja, genau. Ja.
Dann haben wir noch die ganzen jungen Erwachsenen, Steve, Jonathan, Nancy und Robin, die alle getrennte Wege gehen. Also wir haben ja eigentlich irgendwie gedacht, dass sich irgend aus diesem Liebesdreieck noch mindestens eine Beziehung dann herauskristallisiert. Aber nee, ist nicht. Steve, Jonathan und Nancy, die gehen alle getrennte Wege. Steve so als, also er wünscht sich, als Baseballtrainer, ja, er wünscht sich ja irgendwie eine Familie und jetzt hat er quasi eine in Form seiner Schützlinge. Jonathan geht auf eine Filmschule, Nancy, was macht Nancy nochmal? Die ist aus der,
hat
geschmissen, ne?
Und die ist jetzt bei einer Zeitung.
Ah, ja, genau, sie ist eine, keine richtige Anstellung, aber es ist bei einer renommierten Zeitung, ist sie jetzt ja auch nicht schlecht. Ja. Und Robin ist Aushilfs-DJ bei der Radiostation, wo sie schon die ganze Zeit waren.
Nee, die ist auch im College.
Ach so, aber sie darf ab und zu mal, darf sie da trotzdem irgendwie auflegen oder so?
Ich glaube, das war nur die eine Szene, oder?
Das war die eine Szene, okay. Ja.
Aber vielleicht macht sie es auch trotzdem nebenbei noch, ich weiß nicht.
Aber ich fand es sehr schön, dass sie dann so gesagt haben, so hey, wir können uns ja zumindest einmal im Monat treffen.
Oh, das hat mich deprimiert. Das muss ich wirklich sagen, das hat mich deprimiert, weil umso älter man wird, umso, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch nicht optimistisch genug. Ich fand es an sich, erst fand ich es cute und dann dachte ich so, boah, wie realistisch ist das, dass sie es wirklich schaffen, sich jeden, das wird nicht passieren, glaube ich. Vielleicht, dann habe ich gedacht, vielleicht schaffen sie es so alles Vierteljahr. Das ist dann vielleicht der Kompromiss. Aber da war ich kurz so, Erwachsenenleben an unterschiedlichen Orten wohnen, sich einmal im Monat treffen, also aber vielleicht
auch vor allem hinfahren muss,
Das Ding ist halt, wenn die nicht vorher gesagt hätten, dass sie sich jetzt gerade aus Versehen nicht so viel gesehen haben in den letzten paar Monaten, hätte ich gesagt, okay, das ist so eine enge Gruppe, die wenn es jemand schafft, dann sind es die. Aber dann haben sie ja vorher so erzählt, ah shit, jetzt haben wir uns irgendwie gar nicht so doll gesehen jetzt in der letzten Zeit.
Aber sie müssen ja den Film drehen. Also ja, vielleicht stimmt, haben sie zumindest am Anfang noch so ein Ziel und schaffen es dann wirklich. Ich glaube, ich war in dem Moment mega enttäuscht, als Robin sagt, bist du jetzt bei den Navy Seals zu Nancy? Und sie dann sagt, nee, ich bin Journalistin. Dass ich so dachte, Mann, aber das hätte ich gern. Das hätte so viel Sinn gemacht.
Sie war ja schon quasi im Geiste bei den Navy Seals, bei ihren letzten Szenen. Immer wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwas abgeschossen werden musste, Nancy mit ihrer ganzen, wie nennt man das, so eine Patronenkette da irgendwie.
Patronengurt.
Wie heißt das?
Aber auch so, ich fand das auch so geil, also nochmal zu dem Endkampf irgendwie zu gehen, in dem Moment, wo sie dann irgendwie so sagen, scheiße, wer ist jetzt Bait, wer geht da rein? Und man sieht erstmal nur die drei Dudes und alle so, und sie geht so, sie kommt so ins Frame rein und das ist dann so, ich natürlich.
Ja, und alle so, ja stimmt, ja, sie haben mir das eigentlich gefragt, so.
Ja.
Ja, und dann haben wir natürlich noch die Gang, wie Lisa sagen würde, Max, Mike, Will, Lucas, Dustin. Dustin darf die Rede halten und das ist auch eine schöne Parallele, die mir natürlich nicht aufgefallen ist, aber er hält im Prinzip die Rede, die Eddie sich vorgestellt hat, also dass er dem Principal den Stinkefinger zeigt, sein Diploma schnappt und dann von der Bühne runterrennt. Auch sehr schön, geht auch mit der D&D-Szene danach, also ich habe es jetzt schon mehrfach.
Und Systemkritik gleichzeitig.
Und Systemkritik, genau. Also, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich bin jetzt kein Stranger Things Ultra, aber mit diesen ganzen kleinen Verabschiedungsszenen hat mich die Folge echt gecatcht und auch die Szene dann im Keller, die war echt so schön. Also ich bin tatsächlich zufrieden mit dem Ganzen, wie das ausgegangen ist für die ganzen Leute.
Ich liebe die Szene am Ende im Keller. Also für mich ist die perfekt. Also perfekter geht nicht. Also das ist so, es ist einfach so ein gutes Ende und das ist so gut, dass sie sich die Zeit dafür nehmen. Also ne, zurück zu diesem, oh, jetzt sind es noch 50 Minuten, obwohl der Endkampf vorbei ist. Ja, aber es macht total Sinn. Es ist eine komplette Episode von also wenn man so drüber nachdenkt, wie viele Serien am Ende so gerusht irgendwie sind und dann müssen wir jetzt noch schnell das fertig machen und noch das fertig machen. Nein, Stranger Things nimmt sich die Zeit und sagt, nein, wir setzen da jetzt noch eine komplette Episodenlänge hinten dran, wo es nur darum geht, 18 Monate später, wo sind unsere Heldinnen jetzt?
Ja, und nachdem man dann quasi auch gemerkt hat, also am Anfang saß ich halt auch immer noch so am Rand von der Couch und war so, boah, shit, was kommt jetzt noch? Also jetzt, das kann doch nicht so happy bleiben. Irgendwer schmeißt da noch irgendwas rein in die Stadt oder, keine Ahnung, Wegner kommt wieder oder Dimension X kracht doch noch irgendwie auf Hawkins rauf oder so. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, es passiert nichts mehr. Es ist einfach nur, alle sind mehr oder weniger glücklich oder beschäftigen sich mit ihrem Leben. Es ist einfach eine Verabschiedungsszene. Und dann war ich so, ha, irgendwie schön.
Und das hat Stranger Things auch verdient. Also wenn sich eine Serie das leisten kann, nach dem Finale nochmal irgendwie eine Folgenlänge dran zu hängen, dann ist es ja wohl Stranger Things. Insofern alles fein, ja. Dann kommen wir aber zur letzten Figur, nämlich zu Eleven, die sich ja dann scheinbar opfert oder auch nicht. das ist ja auch das, was uns so ein bisschen, eigentlich ja nicht. Erst waren wir ja so ganz sicher, klar wird die, muss die sich opfern, so wie das geframed wurde mit so, ja, für uns gibt's kein Happy End und ich habe ja auch gemeint, so, wo sie das auch schon mal ausprobiert hat, als im Zivil zu leben, das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Insofern hat mich das gar nicht so überrascht, so dass sie sich dann opfert. Wie war denn das bei euch? Also wart ihr da so, oh nein, ich kann nicht glauben, was hier passiert? Oder wart ihr so, ja, ich hab's kommen sehen?
Ja, ich war mental auch schon ziemlich drauf vorbereitet, muss ich sagen. Es gab so einen kurzen Moment, wo ich glaube, nachdem Hopper nochmal mit ihr geredet hatte oder so, wo sie auch meinte, nee, wo das denn meinte, alle sind da, nachdem alle wieder aus der Dimension X raus sind und Hopper ihn gefragt hat, da dachte ich so, so hat Eleven sich jetzt doch umentschieden. Also es wurde jetzt nicht so doll erzählt, dass sie sich umentschieden hat, aber anscheinend ja doch. Und dann war ich kurz so, vielleicht macht sie es doch nicht. Und dann hat sie es aber gemacht. Und ich so, ja, okay, da habe ich wohl meine Hoffnung kurz zu hoch gehängt. Aber eigentlich habe ich auch damit gerechnet die ganze Zeit. Deswegen war es nicht so krass überraschend.
Ja. Ich fand es halt ultra traurig, weil ich war, und ich finde das zum Beispiel ist wieder richtig gut, sowohl gespielt gewesen als auch geschrieben gewesen, dieses, wie das dahin gebaut wurde, ne? Also erst so der Monolog von Hopper, der irgendwie so sagt, ey, du hast das verdient, hier rauszugehen und ein eigenes Leben zu leben, unabhängig von diesem ganzen Scheiß, der dir halt passiert ist, schon als kleines Kind und du kannst nichts dafür. Und dann aber die Reaktion dann später auf dem Dach, wo sie dann irgendwie sagt, du, aber ich bin nicht Sarah, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Das ist hier kein unauswegbares Schicksal, sondern ich bin mein eigener Mensch und du musst mich jetzt auch als erwachsene Person irgendwie anerkennen. Und dass sie dann sich dafür entscheidet, das zu machen und dass sie das schon vorher natürlich mit Carly so abgesprochen hatte, dass die erste Version quasi, dass sie mit Carly abgesprochen hat, dass sie beide da sterben, weil es halt nur so einen richtigen Abschluss gibt, weil sonst halt das Militär weiter Experimente machen kann. Hat für mich total Sinn gemacht und ich finde, das ist halt auch ein rundes Ende und sie hat es halt einfach am Ende von der Staffel 1 schon mal gemacht, dass sie sich selbst geopfert hat. Also es liegt ja in ihrer Natur, in ihrem Charakter drin, dass sie sich im Zweifelsfall halt eben selbst opfert und das wieder alles trägt, ne? Und dann ist halt genau wieder diese Frage, muss sie es immer alles tragen? Muss wirklich Eleven diejenige sein, die diese ganze Bürde für sich irgendwie schultert? Und deshalb finde ich eigentlich diese Ambivalenz, die dann halt eben diese Geschichte später irgendwie durch Mike aufmacht, finde ich ultra schön, dass es nicht, also dass es beides möglich ist, dass man beides glauben kann, dass sie es auch tatsächlich bis ins Detail so gedreht haben, dass es so sein kann. Ne? Also wenn man dann sieht, okay, du schaust dir es nochmal an und sie hat halt eben nicht das Tattoo. Es gibt halt diese ganzen kleinen Details, wie zum Beispiel dann auch die Szene, wenn Carly erschossen wird, dass man vorher in einem Schuss-Gegenschuss von den beiden ist, also von Carly und Eleven, wo sie halt miteinander sprechen. Und dann wird ja geschnitten auf die Perspektive von Hopper. Und dann sieht man halt irgendwie, also es ist, Elevens Hände sind gar nicht mehr blutig. So, also das sind ja alles bewusste Entscheidungen, die während des Filmemachens gemacht wurden, um diese Ambivalenz offen zu halten, zu sagen, es könnte sein, dass diese Version von Mike stimmt. Weil wenn ich nochmal genau hingucke, könnte das alles sein. Und gleichzeitig muss es aber auch nicht. Und ich finde, beide Enden machen für mich Sinn. Und ich verstehe halt zum Beispiel die Leute, also ich gucke mir das natürlich dann auch auf Social an, wo dann irgendwie jetzt mit KI-generierte Videos irgendwie erscheinen, wo dann irgendwie Mike sie in Island findet, wo sie das ja scheinbar gedreht haben mit den drei Wasserfällen. Und wo sie dann irgendwie da dann ein Kind haben und so weiter, wo ich mir so denke, ja, aber das hätte ich nicht sehen wollen in der Serie, ehrlich gesagt. Es ist schön, dass es jetzt diese Fanart dazu gibt, aber in der Serie macht das für mich einfach richtig Sinn, dass es genau so offen bleibt.
Ich finde auch, also ich finde es eigentlich, ich finde es voll gut, dass sie es so offen gelassen haben. Ich liebe das, dass sie es gemacht haben, weil es halt eben allen die Möglichkeit gibt, am Ende so ein bisschen das so auszulegen, wie man möchte. Und vor allem, dass es halt dieses irgendwie I Believe Movement auf Social Media gestartet hat, das fand ich halt auch cool, weil das ist für mich so ein bisschen, oder auch dieses ganze Theorisieren eigentlich um das Stranger Things Ende, was wir vielleicht später nochmal aufgreifen, wenn es um die ganzen Verschwörungstheorien in Anführungszeichen geht. Ich finde halt, das Coole daran ist, dass es ein bisschen wieder so diese Fankultur hervorbringt, die wir eigentlich vor, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren noch viel mehr hatten, dass Leute einfach zusammenkommen und irgendwie diskutieren und so. Ich meine, es gab auch jetzt viele Aspekte, die du jetzt auch schon genannt hast, Laura, die irgendwie in so eine Richtung gehen, die vielleicht nicht ganz so schön ist oder wo man sich irgendwie eine andere Art von Austausch wünscht. Weil ich finde, ich habe auch viele Diskussionen gesehen, wo halt Leute so richtig hitzig und nicht toxisch einfach drüber gesprochen haben, was logisch ist und was nicht und so. Und irgendwie finde ich das im gewissen Sinne auch voll cool. Ich persönlich glaube, dass es von Mike, also auch wenn ich es schön finde, dass es natürlich diese Auslegung gibt, glaube ich, dass es von Mike einfach so eine Strategie ist, um halt mit seiner Trauer, um seine Trauer zu bewältigen. Ich finde auch, was du gerade meintest mit dem, dass Eleven sich opfert, das ist ja auch, es ergibt auch in dem Sinne Sinn, dass es wirklich so passiert ist, weil ja dieses Gespräch zwischen ihr und Hopper, wo es darum geht, dass sie das jetzt entscheidet, das ist ja gerade das Ding, dass sozusagen, dass sie endlich nicht mehr abhängig ist von halt dieser ganzen Labor- und Militärsache und dass sie eben, dass dadurch, dass sie sich opfert, ist sie halt frei und es ist ihre eigene Entscheidung. Das finde ich eigentlich so erzählerisch ganz cool, aber ich finde es halt trotzdem schön, dass es noch diese, weiß ich nicht, kreative Nische gibt, wo man sich dann noch so denkt, so, weil ich hatte ja auch noch, weil Laura, das, was meinte ich mich am Anfang, weil Laura meinte nämlich dann zu mir genau, dass, wie war denn das noch, dass, genau, dass Eleven das Tattoo nicht mehr hatte halt, wenn sie da steht, kurz bevor das Portal geschlossen wird. Und dann meinst du ja gerade diese Sache mit, als Carly erschossen wird, da gibt's diese Perspektive zwischen Hopper und Carly. Und da hatte Laura ja die Theorie, und hast du das eben schon gesagt, weiß ich nicht, hast du nicht?
Das habe ich, genau, habe ich eben gemeint, ja.
Also das quasi, erzähl du mal, wie du es erzählt hast, dann kann ich danach meine Sache anhängen.
Naja, also man könnte die Szene, wenn Carly erschossen worden ist und wenn sie da tot liegt, könnte man so interpretieren, dass Nummer eins, wenn du jetzt halt irgendwie so eine Schusswunde bekommst, wir haben schon andere Leute bei Stranger Things mit solchen Schusswunden rumlatschen sehen, noch irgendwie eine Stunde und zwei, dass sie eigentlich nicht so schnell innerhalb von einer Viertelstunde, in der Hopper dann halt irgendwie dahin gerannt ist, irgendwie und wiedergekommen ist, dass sie in der Zeit schon gestorben ist. Ne? Also eigentlich wäre es authentischer innerhalb dieser Genre-Konvention, dass sie da halt noch liegt und leidet. So. Das, und ich meine, du hast halt, genau, du hast halt eben diesen Perspektivwechsel von dem Schuss gegen Schuss zwischen den beiden zu, ich gucke jetzt von der Tür und die Kamera bewegt sich dann über sie so hinweg und landet dann irgendwie so auf ihr und man sieht, dass das Blut sich verteilt hat auf ihrem Hemd, aber irgendwie schon scheinbar getrocknet ist. Und man sieht aber auch, dass Elevens Hände nicht mehr voller Blut sind, was sie aber in der Einstellung vorher waren. So, also man könnte in dem Moment es so lesen, dass das schon eine Vision ist, die Carly in Hoppers Gehirn reinpflanzt.
Oder so eine Projektion irgendwie.
Dass es halt die Illusion ist, dass die halt schon gestorben ist, damit er keine Fragen mehr stellt, damit sie jetzt weitergehen. Und sie hatte aber genug Zeit, um mit Eleven vorher eben abzusprechen. Ich finde das für Carly auch das schönere Ende, ne? Also mal jetzt mal Eleven und Hopper und so weiter weg. Für Carly ist es das schönere Ende, weil warum sonst ist Carly zurückgebracht worden, wenn sie nicht irgendeine Funktion noch hat oder wenn sie noch irgendeinen schönen Moment hat. Und ich finde auch diese Situation vorher, ne? Also ich meine, wir hatten natürlich irgendwie diese zwei Monologszenen von einmal von Hopper und einmal von Eleven, aber bei der ersten, wo Hopper diesen Monolog hat, da steht Carly ja daneben. Und das ist ja das, was Mike dann auch aufgreift, dass dieser Monolog eigentlich nicht bei Eleven gelandet ist, sondern bei Carly gelandet ist, die verstanden hat, da gibt es einen Unterschied zwischen uns, weil Carly hat nichts mehr, wofür sie leben möchte. Aber Eleven hätte theoretisch noch was, wofür was sie leben könnte.
Und dann war Carly so, Moment mal, okay, vielleicht supporte ich das doch. So. Mm. Genau. Dann hast du dich aber ja gewundert, um wieder, das Ding ist, eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich an meine Theorie glaube. Ich will nur immer die Sachen dann erzählen, weil ich mir denke, das ist ein bisschen funny. Man kann ja mal so drüber sprechen. Also Laura hat dann gedacht, ja, aber selbst wenn Carly quasi in der Szene noch gelebt hat, also in dieser Hopper-Szene, dann gab es ja die Situation, dass Eleven, nee, was?
Du meinst es mit der Explosion? Das habe ich mir nochmal angeguckt und das stimmt nicht. Oh, weil nur, nein, weil ich habe.
Laura, ich habe alles auf dich aufgebaut jetzt, auf die Sache, die du mir gesagt hast.
Ja, aber ich habe mir das Finale ja gestern nochmal angeguckt, ja, und habe nochmal genau hingeschaut. Weil das Ding ist, ich habe ja am Anfang erst gedacht, hey, Moment mal, das kann ja nicht sein, dass Carly die Vision noch aufrechter erhält von Elle in diesem Gate.
Also genau, wie kurz, wir gehen davon aus, dass nicht Eleven wirklich in diesem Gate steht am Ende, sondern dass das auch nur eine Vision ist und Eleven, also quasi wie in dieser
B-Storyline
genau. von Will, die erzählt wird.
Genau. Und dann hast du aber die Explosion im Lab, im Hawkins Lab, wo dann halt irgendwie alles in die Luft fliegt. Und eigentlich müsste Carly ja in dem Moment dann sterben, weil da alles in die Luft fliegt. Aber es ist tatsächlich so, dass nur oben die exotische Masse explodiert und das Hawkins Lab explodiert in dem Moment noch nicht.
Und das Upside Down auch noch nicht.
Ja. Genau, und das Upside, und dann kommen ja diese Energiewellen, die dann halt rausgehen und die dann halt quasi Gebilde dann eben kaputt machen, dieses Wurmlochgebilde kaputt machen. Und dann ist es ja so, dass das Upside Down von außen nach innen kaputt geht. Und das Hawkins Lab ist ja genau in der Mitte. Das heißt, theoretisch würde Carly, wenn sie noch im Hawkins Lab ist, würde sie erst am Ende sterben, wenn diese Welle der Destruktion quasi dort angekommen ist.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mitkomme, weil ich dachte, du willst jetzt erzählen, weil Laura hat nämlich gemeint, dass wenn das Upside Down, kann man uns auch folgen, ich bin mir nicht sicher. Laura hat gemeint, als das Upside Down vermeintlich implodiert, quasi diese Explosion gibt, was jetzt im Endeffekt nur diese andere Dimension wohl ist, keine Ahnung, dass Eleven quasi noch ein bisschen länger stehen bleibt, als alles schon explodiert. Aber wenn quasi Carly schon getötet wurde durch die Explosion im Upside Down, hätte ja die Vision schon sofort abbrechen müssen.
Genau, und das meine ich gerade, dass
es das
halt
geht
eben nicht
mehr,
so ist.
Weil das Hawkins Lab doch nicht explodiert ist, oder?
Genau, das Hawkins Lab als Gebäude ist nicht explodiert, sondern nur die exotische Masse oben drüber ist explodiert. Das Hawkins Lab steht noch und das Hawkins Lab würde das letzte sein, was auseinandergerissen wird durch die Destruktionswelle, die von außen nach innen durch das Upside Down geht.
Okay, dann sage ich jetzt nochmal einfach meine Theorie, was gewesen wäre, wenn sozusagen es gestimmt hätte, dass das ganze Upside Down explodiert wäre, aber trotzdem Eleven noch stehen geblieben wäre, war meine Theorie, dass quasi in der Szene davor zwischen Carly und Hopper, dass Carly nicht nur eine Projektion gemacht hat, quasi in dem Sinne, dass sie suggeriert, dass sie schon gestorben ist, sondern und dann quasi später erst stirbt, sondern dass sie, dass alles davor auch schon eine Projektion war, also dass sie quasi schon längst rausgelaufen. Nee, warte, wie habe ich das jetzt gesagt? Genau, dass sie gar nicht angeschossen war überhaupt, dass das auch schon eine Projektion war. Und dass sie dann dadurch quasi schon rauslaufen konnte, vorher aus dem Upside Down oder sich direkt neben Elle stellen konnte, sodass, wenn quasi das komplette Upside Down explodiert wäre, konnte sie trotzdem noch die Projektion aufrechterhalten, weil sie eben nicht genau da war, wo alles explodiert ist.
Ja, aber es geht jetzt ja nicht das mehr. Problem, das geht ja deshalb auch nicht, weil du diese dummen Geräte, die
militärischen
Soundgeräte,
ja, stimmt, die Anti-Geräte.
Genau, Geräte hast. Das heißt, sie muss ja relativ weit davon entfernt sein. Das Einzige, was ich halt interessant finde, ist, wie wusste sie dann, um jetzt mal in dieser Theorie zu bleiben, wie wusste sie dann, ab welchem Moment ist Elle denn nämlich dann unsichtbar? Weil wenn du nochmal in die Szene reingehst, die fahren aus dem Upside Down raus, werden vom Militär aufgehalten. Elle ist noch da. Elle sitzt noch im Truck neben Mike. Sie steigen aus dem Truck aus. Elle ist noch da. Elle wird noch aus dem Truck rausgeholt vom Militär. Und dann stehen sie Amtraks an der Seite dran, das Militär steht hinter ihnen und da ist Elle auf einmal weg. Das heißt, wie kann, wenn Carly überhaupt nicht in der Nähe ist, wie kann Carly wissen, dass sie genau in dem Moment dann...
Nein, sie ist ja schon da. Sie ist ja quasi da, wo alle anderen sind. Sie ist ja schon rausgerannt mit denen aus dem Upside Down.
Aber dann könnte sie es nicht machen, weil da hat sie keine Kraft. Sie müsste dann wieder woanders sein, vielleicht zum Beispiel auf diesem komischen Kirchturm, wo sie die ganze Zeit sind, um mit einem Fernglas von da zu gucken.
Ja. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, ob man uns auch irgendwie folgen kann. Das Problem an meiner ganzen Theorie ist, dass ich sie eigentlich selber nicht glaube, sondern es nur witzig finde, mir das alles auszudenken. Ich glaube ja eigentlich daran, dass Eleven halt gestorben ist und das nur eine Trauerbewältigung war. Aber ich merke gerade, Laura und ich könnten definitiv so einen Stranger Things Fandom Account machen und da so richtig viele Theorien ausdenken und das Internet damit fluten.
Ja. Ich habe noch einen letzten Hinweis gefunden, warum Eleven doch noch am Leben sein könnte. Und zwar, wenn das Ganze dann, wenn es die Schwarzblende gibt, hört man einen Herzschlag. Und das machst du ja eigentlich nicht, wenn du gerade zeigen willst, dass jemand gestorben ist. Sondern eigentlich müsstest du dann ja Stille
zeigen. Genau, ne? Der übergeht in das Klopfen von den Steinen in der 18 Monate danach Szene.
Genau.
Und das könnte aber auch der Herzschlag von Mike sein.
Oder das Ausfaden von dem Leben von Eleven.
Ja, aber dann wär's warum langsamer zeigst geworden. Du den Herzschlag von Mike?
Um uns zu verwirren. Ich weiß halt nicht, Mann, ich denke auch immer bei den ganzen Sachen, die Laura gerade gesagt hat mit dem, oh, in der Szene hat man Blut gesehen und in der nicht. Und da ist es trocken und da nicht. Hoffe ich einfach, dass es wirklich so war und so wirklich schlau gedacht war und nicht einfach nur so richtig lame Continuity-Fehler sind und wir so in unserer Lupe so, ah, da, in Sekunde 3-7 ist das und das passiert.
Also ich glaube, mit dieses ganze Ding wurde mit so viel Care inszeniert. Da sind so viele Details. Das meine ich halt deshalb, habe ich auch das vorher nochmal erwähnt mit den ganzen Transitions, die sie machen. Da ist so viel Liebe reingeflossen.
Ja, mit diesem Poster
so viel
auch,
Aufmerksamkeit.
Ne?
Ich glaube das nicht, dass sowas als Continuity-Fehler passieren würde.
Ja, sie haben ja auch von diesem Poster aus Season 1 aufgegriffen, wie dann das Vecna-Mindflayer-Monster da aussieht. Wobei ich da ja auch mich kurz gefragt habe, ob sie es wirklich von langer Hand geplant haben oder einfach nur so kurzzeitig das Poster gesehen haben. Aber ich bin vielleicht auch zu negativ. Ich weiß nicht.
Ich glaube, rückwirkend kannst du viel behaupten. Das kann wirklich so ist. Wir werden es nicht wissen. Aber ich wollte nochmal, das wäre eigentlich der perfekte Übergang, dann vielleicht, klar, vielleicht sind das alles so kleine verstreute Hinweise. Vielleicht sind es aber auch einfach alles Plotholes. Denn das war auch einer der großen Kritikpunkte an der fünften Staffel, dass es da ja so viele Plotholes gäbe. Wobei Laura da schon im Vorgespräch gesagt hat, ich glaube, wir müssen mal klären, was ist eigentlich ein Plothole? Denn scheinbar verstehen das nicht alle oder gewisse Leute haben eine unterschiedliche Definition davon. Was ist denn ein Plothole, Laura?
Ist ja mein größter Ick, ne? Wenn man so dramaturgische Begriffe benutzt und sie einfach falsch benutzt. Also, die Definition von einem Plothole ist Widersprüche. Eine Person weiß plötzlich was, was sie eigentlich gar nicht wissen kann, weil niemand ihr das jemals gesagt hat und sie das nicht irgendwo erfahren konnte. Oder unmögliche Ereignisse, die innerhalb der Genrekonvention und in diesem spezifischen Filmuniversum nicht passieren können. Oder vergessene Konsequenzen, also eine Riesenentscheidung hat später überhaupt gar keine Auswirkungen mehr und war dementsprechend total irrelevant. Das ist ein Plothole. Zeitfehler, also Continuity, irgendwas passt nicht. Das sind Plotholes. Und Motivationslücken, also Figuren handeln ohne nachvollziehbaren Grund.
Oder das anders, auch so gegen ihren Charakter.
Gegen ihren Charakter, genau. Was kein Plothole ist, Dinge, die offscreen passieren und nicht gezeigt werden. Dinge, die noch erklärt werden sollen. Dinge, die man nicht mag, ist kein Plothole.
Ja,
und dann unwahrscheinliche, aber nicht unmögliche Ereignisse sind auch kein Plothole. Das heißt, wenn man jetzt nochmal reinguckt, und ich weiß, also wir hatten ja mal so ein bisschen zusammengetragen, was irgendwie im Internet alles irgendwie Plotholes als Plothole bezeichnet wurde. Beispielsweise die Schwangeren wird als Plothole bezeichnet. Ist aber eigentlich nur ein Plothole, wenn die Story vorher zwingend gemacht hätte, dass aufgeklärt werden muss, was mit denen passiert. Theoretisch hat alles mit denen passieren können. Die hätten schon längst, also Carly hat gesagt, die sterben. Diese könnten schon alle tot sein und sie haben keine neuen Schwangeren mehr. Die könnten rausgebracht worden sein zwischenzeitlich aus dem Upside Down. Wir wissen es einfach nur nicht. Das ist kein Plothole, sondern das ist im Grunde genommen eine Erzählung, die wir, genau, also wo wir es einfach nicht wissen. Oder was ich schon eher anerkennen würde, ist, warum darf Max eigentlich ihren Abschluss machen? Die war 2 Jahre lang im Koma. Guck mal, meine Katze hat schon wieder den Popschutz installiert, als sie da war.
Ja, mit dem Koma-Sache, das ist so ein Ding, wo ich mir dazu denke, wo man sich noch überlegen könnte, dass zum Beispiel der Rest der Gang hat ihr einfach super viel beim Lernen geholfen. Die mussten ja auch eh für ihren Abschluss lernen dass sie irgendwie aufgefangen haben und sie halt eh schon super schlau ist und vielleicht.
Ich meine, dass sie nach 2 Jahren im Koma wieder Skateboard fährt, ist eigentlich auch unrealistisch. Aber Unrealismus ist halt kein Plothole.
Nee, ist eine dramaturgische Abkürzung.
Genau. Aber ein Plothole habe ich. Und zwar, das habe ich mir auch schon während des Guckens gedacht, Nancy und Hopper haben Soldaten getötet. Nie und nimmer würden die damit durchkommen.
Doch. Ich habe mir überlegt, das ist so eine okay. Ich erzähle nichts und du erzählst auch nicht Situation. So habe ich mir das gedacht. Aber ich dachte auch so, ja, okay, also es ist schon relativ strafbar, was sie da gemacht haben, aber es ist auch relativ strafbar, illegale militärische Operationen zu.
Ich sage euch, warum es kein Plothole ist. Ja. Wir landen nach 18 Monaten auf dem Monument wegen dem Erdbeben in Hawkins. Offiziell hat es das Upside Down nie gegeben. Die Regierung vertuscht seit Jahren alle militäre Experimente.
Ja, das meinte ich.
Und das komplette Upside Down. Das heißt, wir wissen noch nicht mal, ob der Präsident der Vereinigten Staaten davon weiß, dass das Upside Down tatsächlich existiert oder nicht. Das heißt, alle Soldaten, die dort drin gefallen sind, auch weil sie vielleicht gegen den Demogorgon irgendwie gefallen sind, wissen wir, dass es darüber irgendwelche Aufzeichnungen gibt?
Die sind offiziell
beim Erdbeben gestorben. So.
Stimmt,
das heißt, es ist so eine Riesen-Grauzone. Das heißt, wenn der Staat selbst in diesem Schatten operiert, dann gibt es leider halt einfach auch keine Konsequenzen. Man könnte natürlich, wenn man die Geschichte so erzählen möchte, könnte man natürlich das dann so drehen, dass es Konsequenzen gibt für sie. Das absolut, ne? Also man könnte es so drehen und dann irgendwie einen Beweis irgendwie dafür hervorbringen, dass halt irgendwie, ja genau, dass Hopper halt irgendwie Soldaten erschossen hat. Aber
dann müssten die ja sagen, Hopper hat gesehen, dass wir illegale Experimente in einer Zweitdimension machen und da hat er Leute von uns getötet. Und dann ist die Justiz so, was für eine Zweitdimension? Was für Experimente? Ich habe das Gefühl, dass ihr etwas Illegales macht. Also, finde ich, aber ja,
dass halt auch Dr. K dann einfach, die ja schon so als jemand rüberkommt, die sehr hartnäckig ist, die auch einen Groll hegen kann über eine lange Zeit, dass die dann einfach dann am Ende der Staffel sagt, naja, vergeben und vergessen.
Mich stört es eher, dass sie wirklich komplett weg ist. Also, dass man von allen sieht, den guten Leuten, was die machen, was sie verstehen kann, weil das soll uns ja auf so einen netten Endspurt quasi
Murray,
bewegen.
Oder?
Ja, und Murray? Hier Dingsbums, die Freundin von Robin, die ist auch einfach nicht mehr da. Und bei Kay bin ich eher so, wenn ihr die Figur schon neu eingeführt habt, und dann könntet ihr doch irgendwie noch, man könnte doch so eine Szene zeigen, wo die so sind, so, weiß ich nicht, was die Militäroperation jetzt macht, aber dann hätten sie sich halt überlegen müssen, was die jetzt machen. Und jetzt, wo sie ihre Main Quest nicht mehr haben.
Ja, aber again, doch, das ist kein Plothole, sondern es ist halt einfach eine Entscheidung, wegzulassen, gewisse Dinge
eine
wegzulassen.
Eine dramaturgische Abkürzung.
Ja, sehr schön. Das wusste ich noch nicht, den Begriff kannte ich noch nicht und den versuche ich jetzt auch in mein tägliches Vokabular einzubauen.
Ich habe noch einen, du kannst es auch unter Erzählökonomie verbuchen.
Okay. Aber sag mal. Nein, ich habe dich nicht belogen, das war einfach eine dramaturgische Abkürzung.
Aber kurze Frage, ist es ein Plothole, was mit Dimension, also ist Dimension X, existiert Dimension X jetzt eigentlich noch oder ist das dieser Strom gewesen, weil die hängt doch direkt über der Erde, das müssen doch Leute sehen, oder nicht?
Nee, die hängt über dem Upside Down.
Aber das Upside Down ist weg.
Ein Wurmloch. Das Upside Down ist keine eigenständige Dimension, sondern ein Wurmloch, das nur durch die exotische Materie aufrechterhalten wurde.
Genau, das ist eine Brücke, wo
ich weiß, was ein Wurmloch ist, falls ihr das gerade nur erklären wollt. Aber es gibt keine Chance, dass man es irgendwie sehen könnte, weil man kann es ja nur, wenn man im Upside Down und nicht darüber. Mhm. Ja, stimmt.
Ja.
Na gut, da dachte ich gerade, da habe ich doch noch was aufgetan, aber das hier alles
Also alle Plotholes sind geklärt, alle Löcher, alle Plotholes sind gestopft. Dann habe ich aber noch was, was auch noch kritisiert wurde. Und das ist, denke ich, also da können wir jetzt auch noch einiges drüber erzählen, denn eine sogenannte Kontroverse, genauso wie wir die Plotholes in Anführungszeichen setzen müssen, können wir auch die Kontroverse in Anführungszeichen setzen, nämlich Will's Coming Out in der vorletzten Folge. Die hat ganz schönes Review-Bombing auf sich gezogen, also die Folge hat auf IMDb nur eine 5,7 von 10 und ja, also da sind halt viele, die dann sagen, dass das finden sie blöd, weil das also hat halt dann auch die konservative Publikum beleidigt. Und ich sage so, welche Serie habt ihr geguckt? Also definitiv nicht Stranger Things, denn die hat sich von Anfang an nicht an ein konservatives Publikum gerichtet. Aber gut. Wobei, ich habe dann nochmal bei IMDb geguckt und viele der Kritikpunkte oder viele der negativen Wertungen bezogen sich gar nicht auf Will's Coming Out. Aber lass uns doch mal über Will's Coming Out sprechen. Also er hat dann ja tatsächlich, also fand ich dann tatsächlich, muss man ja fast schon sagen, ist ja mutig, also dass halt eine wichtige Figur dann auch tatsächlich in epischer Breite, sage ich es mal, von ihrer Sexualität erzählen darf, was halt tatsächlich okay ist, es wird halt vorbereitet, insofern jetzt auch nicht so verwunderlich, aber wir haben halt auch schon gesehen, wie es in anderen Franchises gehandelt wurde, zum Beispiel Star Wars, da sind es halt zwei unbedeutende Nebenfiguren, die sich im Hintergrund einmal küssen, so dass es dann
und dann wird es zensiert irgendwo.
Genau, dass es dann halt auch ohne Probleme rausgeschnitten werden kann. Ja. Will's Coming Out kannst du nicht so einfach rausschneiden. Insofern, wie hat euch denn diese Szene gefallen?
Da kann ich euch jetzt einen Monolog drüber halten.
Ja, okay.
Also ich check die Kritik ehrlich gesagt nicht so richtig, weil, also ich finde halt, die Coming-out-Szene war voll relatable und voll realistisch, also auch so dieses Ganze, dass er erstmal so nervös ist, das überhaupt zu erzählen und auch diese Länge und Breite, wo er quasi erstmal über so die Freundschaft von denen insgesamt redet, um so quasi so dran zu erinnern, was eigentlich seine Erfahrungen sind und so mit der ganzen Gang. Und als Person, die sich immer über queeren Content in Serien und Filmen freut und mich freue, wenn es queere Couples gibt, bin ich so, ich kann verstehen, dass Leute Beiler hypen, weil sie halt in ihrer Lieblingsserie ja eine queere Beziehung haben möchten und das kann ich auch voll verstehen und ich finde das, also mir geht es ja auch voll oft so, aber die Serie spielt halt in den 80ern und es ist zwar, ja, es hat halt diese Sci-Fi/Fantasy-Elemente, aber in diesem, also im 80s-Setting ist die Serie ja sehr konsequent eigentlich. Vielleicht ein bisschen überhöht 80s, also es gibt ja diese Kommentare, dass Stranger Things mehr 80s ist als die 80s selbst, aber an sich wird sich da ja sehr viel orientiert. Und ich finde halt, dass sich so eine riesige Freundesgruppe so komplett einheitlich und positiv zu einem Coming-out äußert, war wahrscheinlich, ich habe damals nicht gelebt, aber so wie ich das mitbekommen habe und wie man es ja auch weiß, ist das ja schon eigentlich eher die Ausnahme, dass sich da nicht einzelne Leute irgendwie dann von Will abwenden, selbst wenn sie den kennen. Es gab ja also viele Leute, die quasi, genau, so also auch heute ist es nicht gegeben, dass wenn du dich outest, dass dein kompletter Freundeskreis hinter dir steht, je nachdem, was für FreundInnen du halt hast. Und das ist für mich eigentlich schon so die eigentliche Utopie quasi, dass dieser ganze Freundeskreis so richtig toll und süß reagiert. Und ja, deswegen finde ich halt, dass Beiler, also Will und Mike, das wäre halt, es hätte so ein bisschen, also ich finde, das 80er-Jahre-Setting hätte dadurch so ein bisschen an Realismus verloren. Also ich meine, man könnte natürlich argumentieren, dass vieles, was an Hawkins passiert, nichts mit Realismus zu tun hat, aber das ist ja eben genau das Genre der Serie. Und das bezieht sich ja auch nur auf diese Inspiration quasi aus den 80s. Und ja, es gab ja, glaube ich, auch die Kritik, dass Vecna quasi Will dazu zwingt, sich zu outen. Aber das finde ich auch nicht. Es geht ja eher darum, dass Will durch eben diese Vision von Vecna, wo er gesehen hat, was passieren könnte, dann selbst den Mut gefasst hat oder für sich selbst beschlossen hat, diese Entwicklung gemacht hat, dass er es jetzt erzählen möchte. Also er hat sich ja nicht, also er war sich ja bewusst, dass es vielleicht gar nicht so eintritt, wie Vecna es ihm gezeigt hat, aber er hat dadurch quasi ja diesen Schritt eben gemacht. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich ein bisschen falsch an, dass ich halt diese ganzen queeren Babes, die sich gerne Beiler wünschen, nicht in Anführungszeichen verteidige. Also ich finde es halt aus Storytelling-Perspektive einfach gut, wie sie es gelöst haben. Also sind ja auch immer noch Best Friends und so. Und ich finde, es ist einfach, so also für mich passte es so. Und es gibt ja auch noch Robin und Vicky und wo auch immer Vicky ist. Also ich hoffe, es gibt sie noch. Ich kann auch voll verstehen, dass man halt so ein bisschen, man ist halt auch so ein bisschen gebrandmarkt als queere Person irgendwie, die Serien und Filme guckt. Also es gibt zum Beispiel, ich habe mit Laura schon darüber geredet und es gab zum Beispiel die Serie, kennt vielleicht einige von euch, Once Upon a Time, wo es immer so Märchen-Crossover gab und im Laufe der Serie gab es halt zwei Charaktere, die halt so offensichtlich queer geschrieben wurden, dass man halt so war, okay, die müssten eigentlich zusammen sein, aber man hat halt gemerkt, dass die Serie das nicht wollte. Die haben es einfach, also sie wollten einfach nicht, dass diese Personen zusammen sind. Sie haben sie halt nur so geschrieben und es gibt halt viele Fälle, wo das gemacht wurde. Deswegen kann ich halt verstehen, dass da auch so ein gewisser Schmerz drin sitzt und dass man eben halt auch seine Lieblingsfiguren zusammen sehen möchte. Aber ich kann dem, also von der Länge und Art und Weise der Coming-out-Szene und auch, dass es halt vielleicht nicht war, also ich kann beide Sachen kann ich eigentlich nicht verstehen. Also die, dass es halt zu lang ist oder zu deplatziert ist, kann ich nicht verstehen, aber ich würde auch nicht sagen, dass Beiler gepasst hätte. So.
Ich finde das so fatal, weil, also Lisa und ich hatten halt auch nochmal, bevor Volume 2 rauskam, hatten wir nochmal so eine Diskussion darüber, weil damals ja schon relativ viele Sachen auf Social Media irgendwie gerade aus der Beiler-Bubble irgendwie so hochgekommen sind und ich dann erstmal auch mich selbst so gecheckt habe und habe irgendwie so gedacht, irgendwie Moment mal, das ist für mich, macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil das wird ganz klar eben aus der einen Richtung so erzählt, dass Will queer ist und aus der anderen Richtung aber so erzählt, dass Mike jemand ist, der ja schon von Anfang an eben diese Beziehung mit Eleven hat, wodurch da ein Teil schon gesetzt ist, was jetzt nicht heißt, dass er nicht bi sein könnte. Und ich aber eben diese Beziehung zwischen den beiden halt als sehr einseitig immer gelesen habe. Und dann war ich halt kurz an so einem Punkt, wo ich so, okay, ist das meine Hetero-Bias?
Ja, du warst kurz im Beilertal auch.
Ja, ich war richtig krass drin. Ich habe mir 3 Stunden lange Videos auf YouTube über Beiler-Theorien angeschaut.
Und Laura hat dann so geschrieben so, oh mein Gott, in der Szene
oh mein Gott, das macht Will Sinn.
Auf, da hat Will auf Mikes Mund geguckt oder nee, umgekehrt. Mike
genau, auf und pass auf, und ich kann dazu genau, kann ich jetzt nämlich was sagen, weil ich habe nämlich echt viel darüber nachgedacht, weil es ist halt so, also erstmal, ich meine, dass irgendwelche konservativen Babes irgendwie Review-Bombing machen, weil sie sagen, das ist aber jetzt nicht mehr unsere Serie, weil einer von den Charakteren queer ist, nachdem Robin auch schon queer war.
Nachdem die auch schon vor in der letzten Staffel alle queer waren, aber
ja,
egal.
Ja, eben, also ich weiß, was zum Teufel, das eben schon Jonathan erzählt in der 4. Staffel, aber okay, Leute, anyway. Wie delusional wollt ihr sein? Okay, ja. Aber dass ausgerechnet aus der queeren Bubble dann eben auch dieses Review-Bombing stattfindet und dass dann gesagt wird, dass es irgendwie schlecht geschrieben ist. Und ich dann halt teilweise Beiträge irgendwie auch auf Reddit gelesen habe, irgendwie von älteren Gen X Leuten, die tatsächlich in den 80ern gelebt haben, die dann gesagt haben, für mich ist das eine total authentische Erfahrung, die da irgendwie wieder gespiegelt wird, die dann halt irgendwie downgevotet worden sind, wo Leute irgendwie wieder auf die draufgejumpt sind, dass zum Beispiel auch diese Interviewerin, die mit Gaten ein Interview geführt hat zwischen, ich weiß gar nicht mehr, ob das irgendwie zwischen Volume 1 und 2 war, was rausgekommen ist, wo Gaten dann gesagt hat, für ihn ist es halt eine Freundschaft zwischen Will und Mike.
Wer ist Gaten?
Der spielt Dustin. Dass der dann halt irgendwie er Todesdrohungen bekommen hat, weil Leute das nicht wahrhaben wollten, dass jetzt einer aus dem Cast sich auch dazu äußert. Das ist so ein Moment gewesen, wo ich wirklich am Verzweifeln war, weil ich dachte, Leute, das ist nicht mehr in Ordnung. Das ist so krass. Es ist zu krass einfach.
Und vor allem,
ja, nee, es kommt jetzt viel mehr. Nee, sag.
Nee, ich wollte nur sagen, vor allem, es ist ja nicht so, als, also meiner Meinung nach jedenfalls, ist es nicht so, dass sie ja diese Coming-out-Szene so, dass es so komplett bodenlos war und irgendwie sie alles falsch gemacht haben, was sie falsch machen könnten. Also ich zum Beispiel fand das, wie gesagt, sehr, also ich habe mich da in vielen Sachen auch wiedergefunden und so, irgendwie, was da gesagt wurde und wie die Art und Weise, ich fand es eigentlich, er hat ja auch nicht mal gesagt, quasi, dass er schwul ist. Er hat ja nur gesagt, ich, mag keine Mädchen und dann hat er sich ja nochmal so korrigiert und das war so ein bisschen awkward und so und das war ja schon quasi, passt ja auch eben zu diesem 80s-Ding, wo man vielleicht so was sagt, aber ohne es wirklich zu sagen, weil es halt eben für damals nochmal viel krasser war als jetzt und ja, um nochmal auf deine Sache zurückzukommen, ich find's auch, eigentlich, ja, also was Fabian eben schon meint, es ist ja auch einfach ein Protagonist und irgendwie, das war ja eigentlich eine sehr starke Szene und nichts, es war ja nichts, das, also meiner Meinung nach jedenfalls nichts, sowas jetzt so queerfeindlich war, wo man sich dann zu Recht hätte drüber beschweren können und sollen.
Ja. Naja, ich finde halt, also wir sind da im Grunde genommen, also ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, über im Grunde genommen Fanservice-Kapitalismus. So, ich bin Fan davon, ich habe dafür bezahlt, deshalb muss das so sein, wie ich das möchte. Und ich meine, im Grunde genommen, also Stranger Things ist ja keine jetzt komplette, es ist kein Arthouse, ne? Es ist keine autonome Kunst, sondern es ist industrielle Kunst. Es ist Mainstream, es ist Teil des Kapitalismus, ja. Und es ist halt trotzdem so, dass es trotzdem Filmemacherinnen sind, die das machen. Die haben eine Vision, die möchten eine Geschichte erzählen. Man hat irgendwie mitbekommen, dass Noah Schnapp, dass der total involviert war in dieser Szene, genau, wie die geschrieben worden ist, dass er Feedback dazu gegeben hat, dass er aus seiner eigenen Erfahrung dann nochmal irgendwie mit dazu beigetragen hat. Und ich finde, da kann man auch nochmal einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, ich kann auch einfach mal eine Vision von Filmemachern einfach so stehen lassen und sagen, okay, es ist jetzt nicht persönlich meins, aber Künstlerinnen haben das Recht, ihre Geschichte zu erzählen. Gleichzeitig ist es auch so, Fans haben natürlich das Recht, enttäuscht zu sein. Ne? Also Fans dürfen laut, emotional und alles sein. Aber es gibt halt nicht das Recht, anderen vorzuschreiben, wie Kunst zu sein hat. Und ich finde, wenn man jetzt eben diesen ganzen Vorwurf in den Raum stellt von Queerbaiting, und das dann eigentlich nur darauf zurückführen zu lassen, dass meine Wunschbeziehung ist nicht passiert, finde ich es halt einfach echt schwierig, weil ich finde, Will's Coming Out ist halt schon auch echte Repräsentation irgendwo, ne? Und es ist halt erstmal kein Bait.
Und ich finde auch, aber ich hatte halt auch nie den Eindruck, dass sie Will als queer geschrieben haben, ehrlich gesagt. Also vielleicht erinnere ich mich auch an einige Sachen nicht, die dann da als Beispiele angeführt werden. Das kann ja gut
Mike
sein.
Mike oder Will?
Nee, Mike meine ich. Also ich meine, wenn man jetzt Queerbaiting ist, dann hätte ja auch von Mike vielleicht noch mehr ausgehen können. Aber es kann natürlich sein, ich habe die Serie jetzt halt nicht so oft geschaut, wie vielleicht die Leute, die jetzt da diese Argumente hatten.
Genau, und jetzt komme ich halt dazu, was ich halt irgendwie eben in diesen 3-Stunden-Videos mir dann halt irgendwie reingezogen habe. Weil es ist einfach wahnsinnig viel Narrativmanipulation tatsächlich. Also die konstruieren Sachen. Also als ich dir zum Beispiel die Geschichte erzählt habe, dass ich dieses eine Video gesehen habe, wo die Szene in dem Van aus der 4. Staffel, wo es so geschnitten worden ist, dass es so aussieht, als würde Mike die ganze Zeit auf Wills Lippen schauen. Mhm. Und dann habe ich mir die Szene nochmal angeschaut und habe festgestellt, nee, Moment mal, die haben das so zusammengeschnitten. Und das ist ein Moment, wo ich halt sage, also ich verstehe total, dass es diese Fanbase gibt und gleichzeitig gibt es da eine absolute Manipulation durch die Content Creator. Und jetzt nochmal einen Schritt zurück und auf Kapitalismus gucken. Die Content Creator sind Teil der Monetarisierungskette. Die verdienen damit ihr Geld. Die sind Teil von der Aufmerksamkeitsindustrie, die wir hier haben. Die sind Teil der Wertschöpfung um Stranger Things drumherum. So. Und die tragen halt einfach auch eine Mitverantwortung dafür, dass Leute so krass in dieses Rabbit Hole gefallen sind. Und ich finde, das ist halt das, worüber man halt auch nochmal sprechen muss.
Dass es halt überall so angefeuert wurde, auch die Diskussion.
Ja, es hat diese Ambiguität, die diese Freundschaft zwischen den beiden ja hat, hat es total radikalisiert. Und hat es in eine absolute Gewissheit umgewandelt. Diese Videos haben keinen Zweifel daran gelassen, dass Mike auf jeden Fall, der muss queer sein. Das kann gar nicht anders sein. Das kann nicht anders gelesen werden. Der Text wurde komplett neu interpretiert. So. Und es hat aber mit dem ursprünglichen Text nichts mehr zu tun. Weil man kann den Text auch anders interpretieren. Ich kann diese ganzen Szenen mit Mike mir auch nochmal anschauen und kann das auch sehen als jemand, der jung ist, der aufwächst, der absolut awkward ist. Also beispielsweise diese Szene, wenn sie im Flughafen sich in der 4. Staffel irgendwie begrüßen, dass er
Da muss ich da nochmal reingehen, übrigens, sag ich jetzt schon mal in dir,
was du gerade so. Dass er halt irgendwie die anderen so umarmt und das war aber ausgerechnet bei Will, dann so ist so, oh, ich weiß auch nicht. Das ist eine Ambiguität, absolut so. Und das ist natürlich eine total emotionale Szene so. Und du kannst, wenn du möchtest, lesen, dass man sagt, oh, da ist irgendwas zwischen denen. Gleichzeitig kann man es aber auch so lesen, dass halt eventuell Mike die ganze Zeit irgendwie schon ein Bauchgefühl hat und nicht so ganz genau weiß, wie er mit seinem besten Freund eigentlich noch umgehen soll. Ne? Also so kannst du es halt auch lesen. Und gleichzeitig ist es auch, also Elle wird auch aus dieser ganzen Geschichte so rausgeschrieben. Ne? Also als ob es diese Beziehung zwischen Elle und Mike gar nicht geben würde. Und das hat, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, das hat mich auch schon wieder zurückgebracht in diese, das, was ich auch bei Summer I Turned Pretty so schlimm fand, diese Teambildung, ne? Team Beiler gegen Team Eleven, whatever, wo ich so dachte, okay, Leute, ey, haltet doch bitte mal den Ball flach.
Ja, aber da muss ich auch dazu nochmal kurz sagen, so als Ergänzung, was du wahrscheinlich jetzt nicht ausklammern wolltest, dass halt diese ganzen Videos, abgesehen von quasi, wenn das jetzt Content-CreatorInnen sind, die damit ihr Geld verdienen, dass halt vieles von diesen Diskussionen und Videos natürlich auch daher kommen, dass es eben, dass queere Menschen halt jetzt nicht unbedingt gut repräsentiert sind, vor allem nicht in den Mainstream-Medien. Es ist sehr viel besser geworden, vor allem Netflix ist, also im Vergleich zu vor 10 Jahren zum Beispiel, vor allem Netflix ist da ja auch wirklich eigentlich ein Vorreiterplattform im Vergleich zu anderen, ich weiß nicht, ob statistisch immer noch so ist, aber auf jeden Fall haben die ja immer noch, also die sind ja noch nicht zurückgetreten von ihrem ihrer Diversity-Klausel. Und ja. Da kann ich halt, das ist halt einfach auch so ein Resultat von, dass es eben noch nicht so lange mehr in den Mainstream kommt. Man kann jetzt auch immer noch nicht sagen, dass halt queere Repräsentation wirklich im Mainstream angekommen ist, wenn man bedenkt, wie viele Leute sich immer noch drüber beschweren. Das ist halt so ein Produkt von, dass es eben wie der Umgang damit ist von den Leuten halt, die sich sowas halt mehr wünschen und das dann halt ihren eigenen Köpfen sich dann das so zusammenschreiben und zusammendenken, dass es halt gut passt und dann vielleicht für sie auch einfach dann realistisch ist. Man könnte auch sagen, es ist ja an sich schön, dass halt mit der Kunst so viel auch interagiert wird und so. Als Abschluss, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass du das nicht bedacht hast. Ich wollte es nur quasi ergänzend nochmal sagen.
Nee, ich finde es auch genau richtig. Du hast komplett recht, das zu ergänzen. Absolut. Ja. Sehe ich auch absolut so. Und gleichzeitig ist es auch so, dass man aber auch nicht vergessen kann, dass halt verschiedene Generationen verschiedene Erfahrungen auch nochmal damit haben.
Das auch noch, ja. Also für vor allem jüngere Leute ist es nochmal was ganz anderes, als die dann vielleicht ins Gespräch kommen mit so Leute, die halt in den 80er Jahren dann wirklich aufgewachsen sind, was du da ja eben meintest. Als Abschluss vielleicht nochmal für alle Leute, die enttäuscht sind, dass es keinen Beiler gab, guckt Heartstopper. Heartstopper ist eine absolut fluffige Serie, wo es auch um Teenager geht und die ist einfach super queer und da bekommt ihr auf jeden Fall, wenn ihr jetzt nach Stranger Things enttäuscht seid, bekommt ihr da auf jeden Fall sehr gemütlichen, süßen, queeren Content.
Ihr habt ja jetzt auch was zu den Video-CreatorInnen gesagt, die so jede Szene ins Detail analysiert haben und vielleicht auch Sachen überinterpretiert haben. Und das führt mich zu meinem nächsten Thema, dem sogenannten Conformity Gate oder der Conformity Gate Theorie. Laut der sei das Happy End der Serie nämlich lediglich eine Illusion von Wegner gewesen, der den finalen Kampf gemeinsam mit dem Mindflayer gewonnen haben soll. Und die Theorie basiert laut zahlreicher Fans auf versteckten Easter Eggs und kleinen Momenten, die manche als seltsam oder unlogisch empfanden haben. Also wenn irgendwas jetzt nicht gestimmt hat, dann in der zum Beispiel bei der Abschlussrede von Dustin, wenn da irgendwas im Hintergrund nicht ganz gepasst hat, wenn die Leute irgendwo anders hingeguckt haben, wenn die in die Kamera geguckt haben, dann ist das natürlich kein Filmfehler, sondern eben ein Beweis dafür, dass das alles nur eine Illusion von Wegner sei. Ja, der einzige echte Beweis, ein Teaser-Video von Netflix für verschiedene Projekte mit der Caption Your future is on its way, Hashtag what next, January 7th. So, und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also heute ist ja der 7. Januar, aber also Standaufnahme hat die 5. Staffel immer noch nur 8 Folgen.
Tja. Scheiße. Und aber es ist noch nicht lange der 7. Januar in den USA.
Ach so, was nicht du? Ist, kann ja noch werden.
Kann ja noch werden. Soll ich jetzt nochmal kurz bei Netflix nachschauen?
Stand jetzt, es ist 5 Uhr in Deutschland, das heißt, wir haben in LA 8 Uhr morgens.
Okay, okay. Ich guck jetzt nochmal, ja. Also Stranger Things, Hat immer noch nur 8 Folgen auf Netflix. Okay.
Wie kann das sein?
Tja, wie kann das sein? Oh. Vielleicht liegt es daran, weil die Duffer-Brüder gesagt haben, das sei das Ende. Aber ich habe mich auch so gedacht, vielleicht ist so diese Theorie auch so, vielleicht dient es so als Ventil für die Enttäuschung von manchen Fans. Denn die letzte Folge hat ja auf IMDb mit 7,7 von 10 jetzt also keine schlechte Bewertung bekommen, aber sie ist weit davon entfernt, was so andere Folgen, vor allem in der Anfang der 5. Staffel und in der 4. Staffel bekommen haben. Nein?
Ja, aber ich finde halt auch nochmal irgendwie, und das ist ja auch bei der vorletzten Folge auch so, ich finde es halt einfach auch immer nochmal so interessant, dann immer, kannst du ja bei IMDb auch reingucken und dann halt schauen, wie viele davon ein Punkt sind, ein Stern sind, weißt du? Und das ist ja bei der vorletzten Folge so, dass halt die meisten Reviews sind mittlerweile 10 Sterne, weil es halt irgendwie quasi die Opposite von Review-Bombing jetzt mittlerweile stattgefunden hat und mittlerweile der, es ist jetzt irgendwie von 5,6 wieder auf 5,7 hochgegangen, also bei Episode 7 The Bridge. Und da siehst du halt, okay, es sind halt jetzt mittlerweile irgendwie mehr Zehner als einer, aber trotzdem alles, was dazwischen ist, ist halt die realistische Bewertung eigentlich. Und wenn du jetzt aber in die letzte Folge reinguckst mit den 7,7, kannst du wiederum sehen, dass es halt wahnsinnig viele Leute gibt, die dem einen Stern gegeben haben. Und das ist doch keine realistische Bewertung. I'm sorry, aber du kannst es doof gefunden haben, aber dann gibst du dem halt 3 Sterne oder so.
Da spricht halt die Enttäuschung, die da über einen Mausklick in die Ein-Sterne-Bewertung geschossen wurde.
Aber das meine ich halt wieder mit dieser ganzen kapitalistischen Haltung zu dem Ganzen. Ich bin Fan. Es musste genau meine Vision sein. Das ist ja dieses wie mit der Bohnensuppe. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt auf TikTok, wo irgendwie eine Creatorin ein Rezept gemacht hat für eine Bohnensuppe.
Ach, du hast mir das erzählt, ja.
Genau, und dann eine andere Creatorin mal die Kommentare durchgegangen sind, die damit anfingen von, oh, ich mag aber gar keine Bohnen, kannst du mir das Rezept nochmal ohne Bohnen geben? Und du so denkst,
oh, war das Merve-Video, wo sie durchgegangen ist von Mehrwegsteuer? Weil die hat auch so ein Video auf jeden Fall gemacht, wo die Leute sind so, ich habe keine Bohnen und keine Gemüsebrühe und eigentlich nichts, was in diesem Rezept ist, ja, kann ich das mit jeglichen anderen Sachen jemals ersetzen.
Genau.
Und
du kannst einfach auch ein komplett anderes Rezept machen. Was, die Serie ist nicht das Richtige für dich gewesen? Das ist schade für dich.
Ja, aber ich meine, ich kann halt voll verstehen, dass, also mir tut es irgendwie leid, auch für die Fans, dass die dann halt dann teilweise so sehr enttäuscht sind. Also ich finde das auch sehr interessant. Das hat ja eigentlich schon fast schon Ähnlichkeit mit der Bewältigungsstrategie, die Mike fährt, indem er quasi sich so eine alternative Story für Eleven überlegt, dass es jetzt eben dieses Conformity-Gate gibt. Ich finde da auch wieder an sich natürlich cool, dass Leute so sehr damit interagieren, aber ich finde einige Beobachtungen oder vermeintliche Beobachtungen gehen auch schon so ein bisschen in Richtung Verschwörungstheorie teilweise.
Ich finde es so schön, dass du noch so empathisch bist, weil ich habe meine Empathie mittlerweile, nämlich weil ich zu viel auf Reddit war, komplett verloren. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich mir so denke, okay, dann schaut halt was anderes.
Ja, ich finde es halt, bei Stranger Things kann man es irgendwie nicht ganz so einfach sagen wie mit anderen Serien, weil sich das eben auch durch diese Verzögerung mit den Drehs und so, das hat sich über so eine krass lange Zeit gezogen und einige Leute sind wirklich buchstäblich damit aufgewachsen. Das finde ich halt, da kann ich irgendwie, weiß ich nicht, da tut mir irgendwie doch so ein bisschen leid, aber ich gebe auch dir recht, was mit dem, was du sagtest, dass es halt, dass Leute halt, die es nicht mehr gewohnt sind, einfach Visionen von AutorInnen zu folgen und auch vor allem irgendwie nicht unbequeme Enden auszuhalten und halt auch immer mehr Fanservice gewohnt sind.
Ja,
so, das ist eben wirklich, das ist ja auch wirklich so, das ist,
ja.
Zum Beispiel bei James Cameron, der meinte auch, also ich meine, es ist jetzt nicht direkt Fanservice, ist vielleicht nicht ein ganz korrektes Beispiel, aber zum Beispiel James Cameron meinte, er hat ja schon Avatar 2 und 3 zusammengedreht und hatte halt auch schon einen Schnitt für 3 und dann hat er sich nochmal angeguckt, was quasi in Film 2 besonders resoniert hat mit Leuten und dann dementsprechend doch mal ein bisschen was dazu gedreht und ein bisschen was abgeändert. Und das ist ja quasi schon, ich weiß nicht, ob man schon Status Quo nennen kann, aber es ist auf jeden Fall ja eine Entwicklung, die auch stattfindet, wodurch ja die Menschen dann auch irgendwie gewohnt sind, das zu kriegen, was sie wollen, was wiederum ein bisschen, ja, eigentlich schon absurd ist oder unrealistisch ist, weil natürlich alle Leute unterschiedlich sind und alle was Unterschiedliches wollen. Und natürlich gibt es da manchmal einen vermeintlichen Mainstream, aber genauso viele Leute, die eben dann nichts schreiben, das ist wieder dann vielleicht die stille Mehrheit, die es eigentlich ganz cool oder okay findet und da gar nicht so einsteigt.
Naja, ja, absolut, total. Und genau, es ist halt dieser Individualismus, ne? Das muss für mich genau gemacht sein. Ich habe dafür bezahlt, ich bin Fan, ich habe das verdient.
Ich habe es verdient, dass meine Gedanken da 100%
genau
drin sind.
So, und deshalb muss das halt genau das sein. Und das ist, ja, schwierig.
Ach, Mann, Mann, Mann.
Mann, Mann, Mann. Aber jetzt haben wir ja lang und breit darüber geredet, warum gewisse Leute irgendwie enttäuscht sein könnten und warum das vielleicht nicht ganz so auf Fakten basiert. Aber jetzt wollte ich euch mal fragen, seid ihr denn mit dem Finale zufrieden? Also Lisa, jetzt wo du das geguckt hast, findest du es gut? Macht dich das jetzt mehr zu einem Stranger Things Ultra oder eher weniger?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, also das Finale hat mich jetzt nicht komplett so weggehauen, wo ich jetzt sagen würde, das war das innovativste und krasseste, was ich jemals gesehen habe. Aber das andere Ding ist halt auch wieder, ich bin, wie gesagt, nicht so ein krasser Stranger Things Ultra. Ich habe es schon geschaut, aber ich hatte einfach nicht diese krass hohen Erwartungen, die andere Leute hatten. Meine Erwartungen waren, oh, ich hoffe, es sterben nicht so viele von unseren Lieblingsfiguren. So, das war meine Erwartung. Ich habe, und dann halt, es vielleicht nicht alles komplett vergessen wurde, was vorher passiert ist, so. Und ich bin halt ziemlich, also, ich meine, ich hatte natürlich schon ein bisschen Angst auf, weil ich es auch seltsam fand, dass es eben alles zu Ende ist, aber ich bin eigentlich relativ, ja, ich glaube, ich bin nicht so vorbelastet, in Anführungszeichen, reingegangen wie andere Leute. Und ja, ich fand's gut, ich mochte die Charakterverabschiedung sehr gerne. Ja, ich bin halt vielleicht auch über die eine oder andere Sache, die wir auch schon besprochen haben, gestolpert so, aber nichts, was mich jetzt so komplett rausgerissen hat. Ja, also ich fand, glaube ich, auch eigentlich ein, also wir haben ja schon drüber gesprochen, es ist natürlich irgendwo auch eine safe Variante. Ich finde, mit diesem alternativen Ende sozusagen, was Will uns ja vorschlägt, ist es aber irgendwie eine süße Art und Weise, es safe oder sicher zu spielen. So, eine kreative Art und Weise auch. Ja, ich bin da, also ich bin zufrieden, nicht krass gehypt, aber auch nicht so komplett verstört wie andere Leute. Wie sieht's bei euch aus?
Ja, also mir geht's ja ähnlich wie dir, aber ich war dann doch überrascht, wie sehr mich das Ganze dann doch emotional berührt hat, auch die letzte Folge. Ja. Also dafür, dass ich jetzt das nicht so krass gebinged habe und dass da ja auch dazwischen sehr viel Zeit lag, zwischen jetzt der vierten und der fünften Staffel, beziehungsweise der dritten und der vierten. Irgendwie bewegt mich das Schicksal von den Figuren ja schon und irgendwie sind mir die dann ja doch auch ans Herz gewachsen. Und insofern bin ich eigentlich zufrieden mit einem Hollywood-Ending, also ganz ehrlich, also und auch mit der Art und Weise, wie es dann umgesetzt wurde, fand ich das alles sehr schön und sehr befriedigend und ich bin echt ganz, ganz zufrieden.
Ich habe da jetzt wenig zu meckern. Ich frage mich auch, mich würde es wirklich interessieren, ich habe natürlich schon ein bisschen was gesehen und ein bisschen was geschaut, aber was genau Leute da erwartet haben, weil wenn zum Beispiel es einen riesigen Kampf gegeben hätte, so ein Battle of the Bastards, das ist irgendwie so am Ende, ist man es ja auch von solchen großen Happenings gewöhnt, dass am Ende dann bei so einer Serie wie Stranger Things, selbst wenn da so ein großer Kampf gewesen wäre, wäre es ja größtenteils gut ausgegangen. Also du kannst ja eine Serie wie Stranger Things rein logisch nicht damit enden lassen, dass alle jemals sterben eigentlich. So, deswegen.
Ja, das frage ich mich auch, was denn da eigentlich jetzt die Erwartungen waren.
Genau, schreibt vielleicht mal Leute, die jetzt richtig enttäuscht sind mit dem Ende, schreibt das vielleicht mal in die Kommentare, warum ihr das Ende doof fandet und was ihr stattdessen gerne gesehen hättet.
Tja. Laura.
Ich bin happy mit dem Ende. Ich glaube, dass die Staffel grundsätzlich ist jetzt nicht meine Lieblingsstaffel. Ja. So. Also ich habe das mal irgendwie für mich so runtergebrochen, irgendwie für mich, meine Lieblingsstaffel ist Staffel 4, dann kommt Staffel 1, dann kommt Staffel 2, dann kommt Staffel 5 und dann kommt Staffel 3.
Ach, Staffel 3 ist deine Hate-Staffel?
Ist nicht Hate-Staffel.
Das Niveau ist schon ganz hoch, dass es immer noch oben ist.
Genau, es ist trotzdem immer noch einfach eine meiner Lieblingsserien so. Und ich glaube, ich werde in Zukunft noch wieder auf diese Serie zurückkommen und sie nochmal irgendwie so komplett irgendwie mir anschauen. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen, ein bisschen runterkommen. Aber irgendwann gucke ich mir das auf jeden Fall nochmal irgendwie so komplett in einem Schwung irgendwie an. Und dann werde ich mich wieder drüber freuen, weil ich finde, es ist halt einfach ein schönes, adäquates Ende für diese Serie und für diese Welt, die sie da erschaffen haben. Und das ist, finde ich, super viel wert, weil das ist gar nicht so einfach, sowas so auf dieser Ebene zu Ende zu bringen und auch in so einer Qualität zu Ende zu bringen. Ja, und
unter dem ganzen Druck von den vor den Augen der Welt so ein Mammutprojekt irgendwie noch so zu Ende zu bringen, dass man seine eigene Vision da irgendwie noch drin hat. Ja,
genau. Und trotzdem irgendwie noch genau dafür stehen kann, irgendwie so als Künstler. Deshalb, also ich freue mich. Ich freue mich darüber, dass es einfach dieses Universum geht. Ja, ich freue mich einfach drüber. Ja. Und ich freue mich jetzt darauf, dass ich das coole Henry Creel Lego-Haus demnächst irgendwann bekomme.
Bekommst du das? Oder?
Ich hab's nicht.
Echt? Oh mein Gott. Okay, ich komme zu dir und dann bauen wir Lego.
Dann kann ich noch so ein bisschen das.
Aber auch ein bisschen riskant mit deinen Katzen eigentlich, mit den Lego-Steinen, oder?
Es ist so riskant.
Musst du vielleicht in irgendeinem Raum aufbauen, wo die dann für die Zeit dann
dürfen. Als ob hier irgendjemand in diesem Haushalt akzeptieren würde, wenn eine Tür verschlossen ist. Ja, das sei nicht verrückt. Das kann nicht sein. Nee, also ich glaube, ich werde auf jeden Fall mit diesem Franchise trotzdem noch irgendwie Stunden verbringen.
Ich habe auch richtig Bock, das Theaterstück mal zu sehen, muss ich sagen.
Mhm, ja. Also,
ja. Das muss man ja auch scheinbar gesehen haben, um die 5. Staffel in ihrer vollen Breite verstehen zu können. Da werden einige Sachen dann noch näher erklärt, die jetzt in der Serie tatsächlich gar nicht so genau erklärt worden sind. Mhm. Muss man vielleicht auch tatsächlich mal als Stranger Things Fan. Ja. Aber wie ist das denn jetzt eigentlich? Jetzt habe ich ja schon gesagt, so Conformity Gate Theorie hat sich wahrscheinlich nicht bestätigt. Wie schaut's denn jetzt aus? Nun, es ist kein Sequel und auch kein Spin-off geplant, das nach dem Finale spielt. Laut den Duffer-Brüdern ist die Geschichte der Figuren auserzählt und auch zum Beispiel, dass jetzt Hopper nach Montauk zieht, ist jetzt irgendwie keine Bestätigung von einem Spin-off, sondern das war's jetzt. Das Einzige, was jetzt tatsächlich passieren wird, am 12. Januar erscheint bei Netflix ein letztes Abenteuer, Making Stranger Things 5, also die Doku über die letzte Staffel. Und dann wird es irgendwann in diesem Jahr noch eine animierte Spin-off-Serie geben, Stranger Things Tales from 85. Die spielt dann aber zwischen Staffel 2 und 3 und auch ohne die Beteiligung der Duffer-Brüder. Darauf können wir uns noch freuen. Ansonsten ist das Kapitel auf Netflix wahrscheinlich zu Ende.
Die Duffer-Brüder ja auch erstmal jetzt bei Paramount unterschrieben haben. Was sagen Sie
da, gewechselt, die Babes?
Genau, ja. Die hatten ja eigentlich ein ganz anderes Projekt bei Netflix, so ein Fantasy-Projekt, eine Stephen-King-Adaption, die jetzt aber leider auch dann durch den Wechsel sich erledigt hat. Also vielleicht machen sie ohne die Duffer-Brüder weiter, aber I don't know.
Ja, mal schauen. Also ich würde sowieso in dieser Industrie niemals nie sagen, so.
In 10 Jahren kommt das Reboot, dann irgendwie alle mit so Gen-Alpha-Actors neu gecastet werden.
Ja.
Ja, aus den nostalgischen 2000er Jahren wird
das dann. Oh Gottes Willen. Stimmt, dann spielt das so in einer so Y2K-Zeit und alle hören so, keine Ahnung, Christina Aguilera und Britney Spears und Justin Timberlake. Und laufen so rum wie wir früher in so geschichteten Tops und keine Ahnung.
Also ganz ehrlich, ich meine, das ist halt genau wieder irgendwie das Ding, ne, in dieser Industrie, und ich glaube, das kann man dann halt auch nochmal kritisieren, wenn man möchte. Ist es eigentlich relativ unwahrscheinlich, so ein erfolgreiches Franchise einfach zu beerdigen.
Ja, das ist aus künstlerischen Gründen natürlich sehr ehrenvoll, aber da wird wahrscheinlich noch der ein oder andere Dollar rausgequetscht werden aus der ganzen Sache.
Nichts darf jemals zu Ende gehen, nichts darf jemals sterben, zumindest nicht im Kapitalismus. Ja, das war's auch mit dieser Podcast-Folge. Wir wünschen euch noch nachträglich ein frohes neues Jahr. Hoffentlich seid ihr gut rübergekommen und hoffentlich bleibt ihr uns auch in 2026 treu. Vielen Dank an euch, Lisa und Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.